So, es ist Schlag 11 Uhr. Wir sind pünktlich wie immer. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf alle herzlich begrüßen zu unserer 71. Sitzung des Ausschusses für Verkehr und digitale Infrastruktur der öffentlichen Anhörung zum Thema auf Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen den Mobilpass jetzt einführen für eine attraktive, ökologische, bezahlbare Mobilität von morgen auf Drucksache 19/14387 und dem Antrag der Fraktion der FDP Seamless Mobility innovativ gestalten, vernetzt und digital in ganz Deutschland unterwegs auf Drucksache 19/18674. Auch unsere Anhörung findet als WebEx-Videokonferenz statt. Das Format, Sie ahnen es, ist den Abstandsregelungen und Beschränkungen wegen Covid-19 geschuldet. Mit den üblichen 150 Personen, die als Abgeordnete, Mitarbeitende, Sachverständige und Publikum an der Anhörung im Sitzungssaal normalerweise teilnehmen würden, könnten wir die Regelungen leider nicht einhalten. Wir haben in der letzten Sitzungswoche bereits eine Ausschusssitzung in diesem Format durchgeführt. Das hat im Großen und Ganzen ganz gut geklappt. Mit der öffentlichen Anhörung im Webformat allerdings betreten wir Neuland. Ich bitte daher jetzt schon um Nachsicht, falls es technisch hier und da mal Schwierigkeiten geben sollte, das Bild mal ruckelt oder der Ton nicht immer ganz verständlich ist. Es ist jetzt auch Work in Progress. Gestatten Sie mir eingangs noch ein paar technische Hinweise. Das Ausschusssekretariat administriert die Konferenz technisch. Wenn Sie Probleme haben, welcher Art auch immer, können Sie über die Chatfunktion im Videokonferenzmodul an den Teilnehmer mit dem Namen Verkehrsausschuss wenden oder per Telefon 030 227 32426 anrufen. Ihr Mikrofon wurde durch den Administrator zunächst stumm gestellt, damit Hintergrundgeräusche in Ihrer Umgebung nicht für alle hörbar sind. Ich bitte daher die Mitglieder des Ausschusses bzw. die Sachverständigen, vor ihrem jeweiligen Redebeitrag ihr Mikrofon jeweils anzuschalten. Das machen Sie mit einem Klick auf den Mikrofon-Button in der Symbolzeile unten links. Nach einem Redebeitrag bitte ich Sie dann darum, das Mikrofon dann wieder zu deaktivieren. Ich darf jetzt ganz herzlich die Sachverständigen begrüßen und kurz vorstellen. Und frage dann immer auch, nachdem ich vorgestellt habe, immer kurz, ob Sie da sind, da ich Sie leider nicht alle sehe, sodass wir wissen, ob Sie überhaupt präsent sind. Ich darf zunächst begrüßen Herrn Stefan Gerwens, Leiter des Ressorts Verkehr beim ADAC. Sind Sie da?
Ja, ich bin da.
Großartig, seien Sie uns willkommen. Dann Herrn Professor Dr. Justus Haukapp, Direktor des Düsseldorf Institute for Competition Economics der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Sind Sie da?
Ja, guten Tag, Herr Vorsitzender, ich bin da.
Großartig, willkommen. Herrn Michael Heider, Leiter von Jelbi, der Berliner Verkehrsbetriebe BVG. Sind Sie da?
Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich bin da. Ich hoffe, die Verbindung aus Köpenick bleibt stabil. Schönen guten Morgen von meiner Seite.
Guten Morgen, das funktioniert tadellos. Seien Sie uns willkommen. Frau Marion Jungblut, Leiterin Mobilität und Reisen bei der Verbraucherzentrale Bundesverbands. Sind Sie da?
Einen wunderschönen guten Morgen, ich bin da.
Großartig, herzlich willkommen. Dann Herrn Dr. Karl-Heinz Krempels vom Lehrstuhl für Informatik an der Rheinisch-Westfälisch-Technischen Hochschule Aachen. Ich frage nach Aachen, sind Sie da?
Ja, ich bin da. Guten Morgen zusammen.
Guten Morgen, herzlich willkommen. Herrn Hilmar von Lojewski, Beigeordneter des Deutschen Städtetages.
Ich bin da, schönen Gruß vom Haus Vogteiplatz.
Großartig, zurück, herzlich willkommen. Herrn Maxim Norudi, Mitbegründer und Co-CEO der Firma Door-to-Door GmbH. Sind Sie da?
Morgen, ja. Grüße aus der Torstraße hier in Berlin.
Großartig, Grüße zurück an die Torstraße, willkommen. Und Herrn Oliver Wolf, Hauptgeschäftsführer des Verbands der deutschen Verkehrsunternehmen VDV. Sind auch Sie da?
Der Leipziger Platz ist anwesend. Ja, guten Morgen.
Hervorragend, das klappt ja bestens. Ebenfalls herzlich willkommen. Dann darf ich zunächst den Sachverständigen, die schriftliche Stellungnahmen eingereicht haben, dafür herzlich danken. Die sind als Ausschussdrucksache 19 in Klammern 15 352 verteilt und auf der Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar. Für diejenigen, die schon häufiger Gast bei unseren Anhörungen waren, die kennen das schon, für die anderen sage ich es nochmal kurz zum Verfahren. Wir haben uns darauf verständigt, dass es keine Eingangsstatements der Sachverständigen geben soll. Die Anhörung gliedert sich in Frage- und Antwortrunden. In jeder Fragerunde können die Ausschussmitglieder, die sich zu Wort melden, bis zu zwei Fragen stellen. Die Fragesteller können außerdem in einer Fragerunde höchstens zwei Sachverständige befragen. Ich bitte die Fragestellenden, sich auf eine Redezeit von 3 Minuten zu beschränken. Da wir logischerweise keine Deckenampel haben, bitte ich Sie, auch auf die Zeit selber zu achten. Notfalls melde ich mich dann. Nach der Fragerunde schließt sich die Antwortrunde der Sachverständigen an. Ich bitte Sie, liebe Sachverständigen, sich die an Sie gerichteten Fragen zu notieren und diese dann in der Antwortrunde en bloc zu beantworten. Ich werde Sie dann auch jeweils gesondert ansprechen und zur Beantwortung der an Sie gerichteten Fragen auffordern. Die Sachverständigen bitte ich, sich auf eine Redezeit von 5 Minuten pro Frage zu beschränken. Also das heißt dann, wenn Sie beispielsweise 3 Fragen bekommen, dass Sie dann maximal 15 Minuten für die Beantwortung haben. Jetzt kommt mein Hinweis, den ich an der Stelle immer sage. Sie müssen dieses Zeitlimit natürlich nicht ausschöpfen. Sie dürfen auch gerne weniger als 5 Minuten für die Beantwortung einer Frage brauchen. Das gilt natürlich auch für die Fragesteller. Auch die müssen die Redezeit nicht ausschöpfen. Wir gehen von einem Zeitrahmen von etwa 2 Stunden aus, also bis etwa 13 Uhr. Und 2 Fragen- und Antwortrunden sind vorgesehen. Von der öffentlichen Anhörung wird das Ausschusssekretariat wie üblich bei öffentlichen Anhörungen ein Wortprotokoll erstellen, das allen Interessierten im Internet zugänglich sein wird. Zudem wird die Anhörung auf der Website des Bundestags als Audiodatei zur Verfügung gestellt. Bevor ich jetzt gleich mit der ersten Fragerunde beginne, danke ich nochmal dem Ausschusssekretariat für die Organisation unserer heutigen Anhörung. Und jetzt hat der Kollege Jarzombek für die CDU-CSU-Fraktion in der ersten Runde das Wort. Herr Jarzombek, bitte.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich erstmal, dass wir heute die Gelegenheit haben, hier über moderne Mobilität, vernetzte Mobilität zu sprechen und auch über die Frage dessen, wie wir diese Form der Mobilität auch einfach zugänglich machen. Und deshalb würde ich mit meiner ersten Frage gerne an Maxim Lahoudi anfangen und die Frage stellen, was er denn glaubt als Start-up-Gründer, der auch viele solche Lösungen bereitstellt, welche Infrastruktur von der öffentlichen Hand, also sei es von den öffentlichen Nahverkehrsbetrieben, sei es von Kommunen, Ländern und dem Bund, welche Infrastruktur oder Plattform zur Verfügung gestellt werden muss, damit man eine nahtlose Mobilität über alle Verkehrsträger hinweg, aber auch über alle Bezahlfunktionen bereitstellen kann. Das aus Sicht eines privaten Unternehmens. Und meine zweite Frage geht an Oliver Wolf vom VDV, den ich gerne fragen würde als Vertreter der öffentlichen Nahverkehrsunternehmen, was denn von den öffentlichen Nahverkehrsunternehmen bereitgestellt wird für die Endnutzer, damit es eine nahtlose Mobilität gibt und wie hier die entsprechende Vernetzung auch zu anderen Angeboten vorgenommen wird und wie hier auch Schnittstellen sind zu den Angeboten von Google bis hin zu den Start-up-Gründern. Das wären meine beiden Fragen. Vielen Dank.
Danke sehr. Für die AfD-Fraktion Herr Wiele, bitte.
Herr Vorsitzender, vielen Dank für das Wort. Ich darf vorwegschicken, dass aus der Sicht der AfD-Fraktion die Nutzung des Internets moderner elektronischer Kommunikationsmittel zur verbesserten Verbindung unterschiedlicher Verkehrsmittel großen Fortschritt bringen kann. Und wenn ich jetzt Fragen stelle, dann gehen die in die Richtung, ob die Ansätze, mit denen wir uns jetzt beschäftigen, auch an der Sicht der gestellten Anträge, ob die dann einem Realitätscheck genügen können und welche Erwartungen wir realistischerweise tatsächlich haben dürfen, sodass wir die Vorhaben, die wir hier gerne gemeinsam vorantreiben, also einschätzen können, was wir davon tatsächlich in naher Zukunft bekommen können. Fragen möchte ich gerne Herrn Wolf vom VDV nach seinem Urteil, seine Einschätzung über den Ansatz der Grünen, eine verpflichtende, genossenschaftlich organisierte gemeinsame Plattform für alle Mobilitätsanbieter zu schaffen. Sehen Sie eine Möglichkeit, die bisherigen und ja anerkennenswerten technischen Errungenschaften der einzelnen Verkehrsunternehmen in eine solche verpflichtende Plattform zu überführen? Das ist die erste Frage. Meine zweite Frage richte ich an Herrn Gerwens vom ABAC. Auch nochmal bezogen auf den Antrag der Grünen. Die Grünen gehen ja bei ihrem Antrag davon aus, dass es das Ziel sein soll, jeden Deutschen unabhängig vom Automobil zu machen. Jetzt wissen wir aber, dass 2/3 unserer Mitbürger auf dem Land leben, jenseits der Ballungsräume und jedenfalls auf der berühmten letzten Meile im Zweifel auf das Auto angewiesen sind und jedenfalls nicht vom öffentlichen Verkehr berücksichtigt werden können, zu ökologischen und wirtschaftlichen sinnvollen Bedingungen. Muss man vor dem Hintergrund bei den Bemühungen zur Harmonisierung von Mobilitätsangeboten nicht von vornherein ehrlicherweise eingestehen, dass man halt Lösungen bekommt für ungefähr 1/3 der Bevölkerung und der ländliche Raum vielleicht angebunden werden kann, bestenfalls durch zentrale Verteilerpunkte. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Fraktion der SPD. Frau Kollegin Lühmann, bitte. Sie haben das Wort.
Danke sehr. Unsere erste Frage geht an 2 Personen, und zwar zum einen an Herrn von Lojewski und zum zweiten an Herrn Wolf. Wir gehen davon aus, dass die Akzeptanz für öffentlichen Verkehr bei den Menschen steigen wird, wenn das Ganze attraktiver wird, einfacher wird. Und nicht wie jetzt, dass wir eben mehrere Apps brauchen, um von A nach B zu kommen, also von Tür zu Tür zu kommen. Und die Frage an Sie beide lautet, auch angesichts der Tatsache, dass in der Stellungnahme des Städtetages gesagt wurde, eine allgemeine Anschlusspflicht bei einer gemeinsamen App wäre verfrüht. Was sind aus Ihrer Sicht eigentlich die Probleme? Es wurde ja eben schon gesagt, wir haben in Deutschland schon mehrere Mobilitäts-Apps. Warum aus Ihrer Sicht sind da noch nicht alle dabei? Warum gibt es nicht nur eine für alle? Und wenn Sie die Probleme beschrieben haben, was müssen wir als Gesetzgebende tun, um diese Probleme und Barrieren zu beseitigen?
Vielen Dank für die Fraktion der FDP. Frau Kollegin Kluckert, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Und auch ich möchte mich noch einmal ganz herzlich bedanken, dass Sie heute alle die Zeit gefunden haben, über die neue Form der Mobilität zu sprechen. Mein Gedanke ist immer dabei, dass es für die Menschen möglich sein muss, tatsächlich von Flensburg zur Schwäbischen Alb oder auch von der Mitte von Polen auf die Inseln in Italien einfach so mit einer App zu kommen, zu bezahlen und das alles kinderleicht, dann wird vielleicht auch das eigene Auto stehen gelassen oder das Flugzeug eben nicht benutzt, sondern dann wird tatsächlich die Angebote, auch die wir auf der Schiene und überall haben, genutzt. Deswegen schön, dass Sie da sind, dass wir darüber sprechen. Ich glaube, das ist auch ein Thema, was uns alle verbindet. Was wir einsparen können, ist klar, wir können Emissionen einsparen, wir können finanzielle Ressourcen einsparen, wir können auch die durchschnittliche Reisedauer mit so welchen Angeboten verkürzen. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum sind sie nicht schon längst da? Und eine große Frage, die wir da haben, ist das ganze Thema der Daten. Und deswegen meine beiden Fragen an Professor Haukapp. Der Zugriff auf die Datenmengen, das ist das, worum es geht. Was glauben Sie konkret, meine erste Frage, welche Art von Daten müssen zur Verfügung gestellt werden? Und wie können die zur Verfügung gestellt werden für Anbieter, die daraus Plattformen bilden wollen? Und meine zweite Frage geht auch in Richtung Standardisierung. Diese Daten brauchen wir standardisiert, damit sie nutzbar sind. Ist das eher eine Frage von Europa oder ist es eine nationalstaatliche Frage? Und gibt es vielleicht da auch Unterschiede bei den verschiedenen Daten? Vielen Dank.
Danke sehr, Frau Kollegin Kluckert ist übrigens stellvertretende Ausschussvorsitzende. Danke, dass Sie auch die Schwäbische Alb gewürdigt haben. Und jetzt geht es weiter mit Frau Kollegin Leidig von der Fraktion Die Linke.
Ja, vielen Dank. Ich möchte vorwegschicken, dass wir das auch sehr begrüßen, dass wir so eine Diskussion jetzt haben. Und der Antrag, den die Grünen vorgelegt haben, ist aus unserer Sicht auch wirklich eine sehr, sehr gute Diskussionsgrundlage. Vor allem, weil die Form, die dort vorgeschlagen wird, eben nicht sozusagen auf Konkurrenz beruht, sondern auf einer genossenschaftlichen Kooperation. Und wobei wir auf der anderen Seite den Vorschlag der FDP durchaus kritisch sehen und da eher sozusagen die Öffnung des Personenbeförderungsgesetzes im Mittelpunkt steht. Und die finden wir aus verschiedenen Gründen ausgesprochen problematisch, das vorab. Ich würde nun gerne zwei Fragen an Frau Jungblut stellen. Nämlich einerseits, das ist natürlich die allgemeine Frage, wo jetzt eben auch Ihre Rolle als Verbrauchervertreterin zum Tragen kommt, was aus Ihrer Perspektive die sozusagen wesentlichen Merkmale einer solchen gemeinsamen allgemeinen Mobilitätsplattform sein müssten, beziehungsweise woran die bisherigen Angebote kranken. Knüpft dann auch so ein bisschen an die SPD-Frage an. Aber das Wichtigste ist eben, was sind die entscheidenden Merkmale, die dann auch wirklich dazu führen würden, aus Ihrer Erkenntnis, dass die Leute leichter die öffentlichen Verkehre nutzen können. Und die zweite Frage bezieht sich auf den Umgang mit Daten, weil das natürlich ein großes, eine große Baustelle ist. Und da würde ich Sie darum bitten,
mir vorneweg danke an die Anzuhörenden, dass Sie sich hier die Zeit für unsere Debatte nehmen. Ich glaube, es geht um ein sehr wesentliches Thema. Der Koalitionsvertrag, das sei vielleicht auch mal erwähnt, hat ja explizit eine solche Mobilitätsplattformlösung zugesagt, geradezu versprochen. Tatsächlicherweise sind ja aber eben die Gelder, die dafür da waren, eben nicht fortgeführt worden. Man könnte auch von einer Kürzung sprechen. Deswegen ist es uns wichtiger, dass wir jetzt mal hinterfragen, woran liegt es. Wie könnte es gehen? Und dazu soll diese Anhörung hier heute einen Beitrag leisten. Für uns ist so ein Mobilpass eine wesentliche Maßnahme für die Fahrgäste. Es ist schon angesprochen worden, Mobilitätsketten zu bilden, das ganz einfach zu machen, transparent zu machen, welche Transportmöglichkeiten überhaupt bestehen. In dem Antrag kommt das Wort Auto, glaube ich, ein- oder zweimal vor und gar nicht im negativen Sinne, sondern als ein Verkehrsmittel, was in einer solchen Mobilitätskette auch eine Rolle spielen kann. Alle, die den Antrag anders lesen, sollten vielleicht noch ein zweites Mal drüber schauen. Der zweite Punkt ist, es ist halt auch eine Möglichkeit, umweltfreundliche Mobilität deutlich stärker in Fokus zu nehmen. Wir haben diesen Antrag vorgelegt und es ist sehr schön, dass wir als Ausschuss, als Verkehrsausschuss in Gänze diese Anhörung heute beschlossen haben. Und deswegen möchte ich mit zwei Fragen an Michael Haider von der BVG richten. Die BVG hat ja das Projekt Gelbi gestartet und deswegen wollen wir da auch ein, zwei Erfahrungen vielleicht einfach abholen. Vielleicht als erster Fragenkomplex, wie die BVG das bewertet, einen anbieterneutralen Standard für Mobilitäts-Apps zu entwickeln und welche Anforderungen dabei logisch wären, zum Beispiel Interoperabilität, Diskriminierungsfreiheit, offene Zugänglichkeit. Also es würde, glaube ich, spannend sein, da die BVG sich zu hören und vielleicht auch mit dem Aspekt, welche Hindernisse die BVG bei der Umsetzung eines solchen Standards und vielleicht auch einer dazugehörigen Mobilitätsplattformgesellschaft sehen. Und als zweite Frage, wie die Anbieterintegration bei Yelbi funktioniert hat und weil die Datenfrage schon gestellt wurde, welche Daten da einerseits von der BVG und andererseits aber auch von anderen Anbietern jeweils zur Verfügung gestellt wurde. Soweit vielleicht für die erste Runde.
Herzlichen Dank. Wir wären dann bei der ersten Beantwortungsrunde. An Herrn Wolf sind drei Fragen gestellt. Wir beginnen mit Ihnen. Sie haben bis zu 15 Minuten Zeit. Bitte sehr.
Können Sie mich verstehen?
Ja.
Ja, okay, prima. Also, ich will vielleicht mal eins vorausschicken. Man muss eine Grundsatzfrage stellen und auch entscheiden. Will man, dass örtlich oder regional einzelne Plattformen vorhanden sind, die dann eben auch diesen Raum erfassen? Oder will man sich mit der Herausforderung auseinandersetzen, dass man tatsächlich tief in die Plattformökonomie einsteigt, dass man hergeht und ähnlich wie große Integratoren, und ich nehme mal einfach nur Amazon, ohne jetzt einen weltweiten Anspruch zu erheben, aber dass man jedenfalls die Vielfältigkeit, die Vielfalt der Angebote an Mobilität, die es in Deutschland und Europa gibt, also für meine Begriffe kann es dann nur ein nationaler Nukleus sein, der dann mit Schnittstellen es ermöglichen muss, dass andere Teile Europas angedockt werden können, und zwar mit deren Systemen. Da wird sich kein Land von uns sagen lassen, wie das zu laufen hat. Aber ich glaube, Schnittstellen zu definieren, ist da nicht das ganz große Problem. Will man also im Prinzip eine Form schaffen, wo alle Angebote drunter vorhanden sind? Um es ganz ehrlich zu sagen, aus Sicht des Bundes kann das nur das Ziel sein, weil ansonsten braucht sich der Bund mit der Frage eigentlich gar nicht erst zu befassen. Und wenn wir durchgehende Mobilität den Bürgern anbieten wollen, dann ist es aus meiner Sicht auch nicht eine Frage von öffentlicher oder privater Mobilität, sondern dann ist es im Prinzip ein Angebot der Mobilitäts- oder ein Angebot von Mobilität, wie sie zur Verfügung gestellt wird. Und im VDV haben wir ja auch private Anbieter neben den öffentlichen Anbietern. Also da geht es ja auch durch eben alle Rechtsformen hindurch. Zur Frage, was es jetzt eben gibt für die vernetzte Mobilität, muss man, glaube ich, zunächst mal auf die E-Ticket-Service-Gesellschaft schauen. Wir haben eine Gesellschaft, die ist vor langer Zeit gegründet worden, und das Ziel war eben, die Ticketangebote zu harmonisieren mit interoperabler Schnittstelle, sodass die Daten auch ausgetauscht werden können. Da gibt es viel, es gibt viele Standards, es gibt ein Clearing, ja, viele Dinge, die vom Bund gefördert wurden. Und diese Dinge führen dazu, dass im Prinzip Grundlagen, um durchgehend digital die Mobilität verfügbar zu machen, die sind da. Also es gibt die Möglichkeit, das Forderungsclearing durchzuführen und so weiter. Da sind die Standards auch geschrieben. Also insofern sind wir beim Thema Standards relativ weit. Das ist, glaube ich, auch ein Weg, der deshalb probat ist, weil, ich sag mal, von oben drauf eine Forderung drauf zu setzen und zu sagen, man muss es so und so machen oder es wird über eine staatliche Institution gemacht, schafft immer relativ viel Verdruss. Wir sehen ja auch aktuell, dass 16 Bundesländer sich zuweilen schwer tun, sich auf etwas Einheitliches zu verständigen. Und ich finde die Digitalisierung extrem wichtig, aber die aktuelle Krise halte ich für so gewaltig, dass da die Verpflichtung zu einheitlichem Handeln aus meiner staatsbürgerschaftlichen Sicht noch viel größer wäre. Wir haben allerdings 1000 Verkehrsunternehmen in Deutschland mit eigenen Linienverkehrsgenehmigungen, und die unter einen Hut zu bringen, ist dann eben auch echt eine Riesenherausforderung. Was den Antrag der Grünen angeht, weil ja die Frage zum Genossenschaftsmodell und der Verpflichtung genannt wurde, das muss man, glaube ich, sehr differenziert betrachten. Viele von Ihnen wissen, dass ich mich mit der Frage seit Jahren befasse und ich eigentlich auch ein Stück weit vor dieser Vielfalt der Unternehmen, dass das ein großes Problem ist, die eben alle zusammenzubringen. Und die Überlegung, die ich immer hatte, war, dass wir eben einige große brauchen, aber auch einige kleine, sodass klar wird in der Governance, die man da aufbaut, dass ein kleines Unternehmen mit einem großen auch auf Augenhöhe unterwegs sein muss. Das heißt, Teilnahmeverträge müssen so geschrieben sein, dass sie dieselben Rechte und Pflichten für ein großes und für ein kleines Unternehmen eben herstellen. Insofern ist dieser genossenschaftliche Ansatz mal dem Grunde nach schon zu bejahen. Ich glaube, dass eben eine Genossenschaft sieht ja vor, dass man nicht Eigentümer, dass es nicht einen Eigentümer gibt und andere werden Anschließer, sondern Genossenschaft sieht vor, dass jeder einen Anteil hat und im Prinzip das große Ganze allen zusammengehört. Das halte ich vom Ansatz her auch für völlig richtig. Das verpflichtend zu machen, das allerdings halte ich für etwas schwieriger, weil also diesen Zwang auszuüben, auch in der aktuellen Situation, wenn wir sehen, dass eben ganz viele Digitalisierung betreiben, fällt mir schwer, wie man das dann tatsächlich auch politisch durchsetzen will. Deshalb gehe ich eher den Weg, den wir auch, muss man wirklich auch sagen, massiv mit der Unterstützung des BMVI gehen, dass wir eben durch Förderprojekte gerade unterstützt werden beim Aufbau einer Mobilitätsplattform. Da haben sich 7, 8 große Unternehmen in Deutschland zusammengetan, sind Fördernehmer geworden, bauen die Plattform auf und laden damit die Gesamtbranche ein, da mitzumachen, Kunde zu werden, aber eben nicht Kunde im Sinne von, ich werde bei jemand anderem Kunde, sondern man steigt da ein, man kann einen Kommanditanteil erwerben, sodass dann auf diese Art und Weise jedes andere Unternehmen, was dazu stößt, Mitgesellschafter, Miteigentümer wird. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Weg, dass das freiwillig möglich wird und dass dann aber eben auch die gesellschaftsrechtliche Beteiligung besteht, weil dann ist es von der Mentalität her nicht so, dass ich bei jemand anderem dabei bin, sondern dann ist es eben meins, wo ich mit dabei bin. Und dann hat man auch einen ganz anderen Gestaltungswillen und dann hat man auch einen anderen Willen, sich zu beteiligen und die Dinge zu unterstützen. Die Frage, ob man bisherige Modelle überführen kann, das ist eine schwierige Frage. Ich habe da immer drei Modelle. Früher haben wir gesagt, es gibt große, kleine und mittlere Unternehmen in der Betrachtung der Digitalisierung. Das ist zu kurz gesprochen, weil es gibt eigentlich Unternehmen, die haben gar nichts. Es gibt welche, die sind ganz, ganz weit und es gibt welche, die sind so dazwischen. Die haben was, aber das ist nicht so richtig gut. Und das ist eigentlich eine Situation, die ist gar nicht ÖPNV-unternehmensspezifisch, sondern die haben sie im Prinzip in der gesamten Wirtschaft. Und da muss man sich fragen, wenn ein neuer Standard kommt, wie verhalte ich mich dazu? Derjenige, der gar nichts hat, für den ist es relativ einfach, der sagt, super, ich kriege da was und dann muss ich mir keine Kopfschmerzen machen, dann ist es so, wie es ist und ich kann es einfach annehmen und bin damit eben in einer digitalen Welt auch angekommen. Diejenigen, die ganz weit sind und tolle Systeme haben, die werden sagen, naja, das wollen wir eigentlich behalten, das ist dann schwierig zu überführen, bietet für die Branche aber die Chance, daraus zu lernen und es zu nutzen. Ich will da mal ein Beispiel geben, also wir haben Systeme im Rhein-Main-Verkehrsverbund beispielsweise, die werden in diese Plattform mit eingebracht und werden dadurch nutzbar gemacht für andere. Also dadurch wird es über, oder das ist dann überführen, man kann sich das vorstellen wie eine Mandantenfähigkeit, der RMV hat ein System, und er kann dann eben die Kapazitäten erhöhen lassen durch den industriellen Anbieter und andere Unternehmen dort als Mandant mit draufnehmen. Und das Ganze passiert dann in dieser Kommanditgesellschaft, sodass man dann tatsächlich auch ganz eng mit drin ist und eben auch einen Überblick hat über Geschäftsberichte und so weiter. Ja, was wird da an Geld verdient und so weiter. Also das ist dann auch gefühlt, es wird überführt, aber es wird dann auch ein Stück weit eben Teil des neuen Unternehmens. Die Unternehmen, die dazwischen liegen, die so ein bisschen was haben, da beginnt die Frage des Merging-Prozesses. Da wird man akzeptieren müssen, dass es da eine gewisse Zeit gibt, bis Systeme eben vielleicht auch abgeschrieben sind, bis man sagt, okay, ich nehme mir jetzt was Neues, was dann dazu passt. Aber wir haben eben auch gelernt, dass wir aus Projekten, die in der Vergangenheit gelaufen sind, das waren dann einzelne Projekte, einzelne Leuchttürme, und die kann man einfach nicht, weil sie einfach zu unterschiedlich sind, miteinander verbinden. Und insofern will ich allerdings da auch mal eine Lanze brechen für das, was in den letzten Jahren und Jahrzehnten in diesem Feld gemacht wurde. Denn auch unsere E-Ticket-Service-Gesellschaft mit ihrer interoperablen Schnittstelle hat, wie die Leuchtturmprojekte des Bundes, im Prinzip den Antritt ja gehabt, Digitalisierung nach vorne zu bringen. Interoperable Schnittstelle setzt aber auch voraus, dass Unternehmen diese operativ so anwenden, dass die Interoperabilität Platz greift. Und da sind alle noch nicht schlau genug gewesen, wie man das am besten macht. Das ist auch eine Frage, wie beteiligt man die Industrie? Die Industrie hat nämlich oft kein Interesse daran, dass es nur ein System gibt. Für die Industrie gilt häufig die Widerrede imperat. Insofern müssen wir, wenn wir als Nachfrager ein durchgehendes, homogenes System haben wollen, uns auf der Frage der Nachfrage oder im Feld der Nachfrage gemeinsam organisieren und dann eben mit einem Standard auch Ausschreibungen machen. Und ich will gleich bei der Frage von Frau Lühmann sagen, wie dafür vielleicht auch die Lösung ist. Lassen Sie mich allerdings bei dem Thema eben noch den ländlichen Raum kurz ansprechen, weil der ländliche Raum, in der Tat viel ÖPNV gibt es da nicht, da müssen neue Modelle hin, aber gerade dort ist Digitalisierung der relevante Faktor, um das deutlich zu verbessern. Wie können wir das alles jetzt im Prinzip attraktiver machen und für den Kunden attraktiver machen und dann eben auch den Weg gehen, dass wir Hürden beseitigen? Also ich bin zutiefst davon überzeugt, oder wann funktioniert Plattformökonomie? Welche Apps, welche digitalen Anbieter nutzen wir selber gerne? Also wenn wir Fragen haben, wenn wir uns an Google, ja, wenn wir einkaufen wollen, dann hoffentlich nicht ausschließlich, aber eben doch immer mal wieder nutzen wir Amazon. Also diejenigen, die als Integrator am Markt sind und das größtmögliche Angebot haben in der größten Tiefe, das sind die, die eigentlich die besten Voraussetzungen haben, dass wir dort als Endkunden draufgehen. Und genau das müssen wir in der Mobilität, und ich sage hier bewusst nicht öffentliche Mobilität, sondern in der Mobilität schaffen. Der Kunde muss, ohne nachzudenken, welche App brauche ich jetzt oder wo befinde ich mich gerade, eine simple Anwendung haben, auf der er die Dinge eben bekommen kann, die er selber haben will. Dass Apps dabei auch miteinander oder wachsen und sich weiterentwickeln, den Anforderungen des Kunden entsprechen, ist da, glaube ich, selbstverständlich. Aber wir müssen die Branche und die Breite dahin bringen, dass das digitale Angebot oder das Mobilitätsangebot digital überall verfügbar wird. Und aus meiner Sicht ist, nachdem der Bund erstens die Plattform jetzt bereits fördert, der zentrale Punkt nicht mehr die übergeordnete Plattform, also im Prinzip das, was als zentrale Datendrehscheibe benötigt wird, das wird gefördert, das wird erstellt und es wird in Kürze verfügbar sein. Der zweite Punkt, wie bindet man die Unternehmen ein? Da sind wir mit dem Kartellamt im Austausch, das läuft auch sehr gut. Da gibt es einen qualifizierten Teilnahmevertrag, der ist transparent, der ist diskriminierungsfrei für jeden Anbieter, der da mitmachen will. Der dritte Punkt ist das Thema Daten. Da findet aktuell die Initiative, an der Kanzleramt, BMWi und BMVi beteiligt sind. BMVi hat da die Federführung. Der Datenraum Mobilität findet statt. Das halte ich für essentiell, weil dort eben nicht nur ein VDV und eine Deutsche Bahn beteiligt sind, sondern eben auch ein VDA, die Lufthansa, ShareNow und so weiter. Also da sind viele beteiligt. Und genau um welche Daten werden wie zur Verfügung gestellt, wird es am Ende gehen. Es geht nicht nur darum, Tickets zu vertreiben, sondern auch, was passiert mit den Daten, was passiert mit dem Kundendatum. Und der letzte Punkt, das ist ehrlich gesagt der, wo wir noch richtig...
Entschuldigung, nur ein kurzer Hinweis, Sie haben noch 2 Minuten, nur dass Sie orientieren können.
Das schaffe ich. Das, was wir wirklich brauchen, wo wir wirklich Unterstützung brauchen, ist die sogenannte Flächenertüchtigung. Ein Unternehmen in, ich sage jetzt mal Bautzen, Cottbus oder sonst wo, die haben keine IT-Abteilung, die sowas locker machen kann. Da brauchen wir Unterstützung. Das können wir organisieren, aber das ist schlicht und ergreifend eine Frage der Finanzierung. Da braucht es Beratung, da braucht es operative Umsetzung und zwar unter Berücksichtigung der Standards. Und ob sich so jemand dann anschließt an eine Mobilitätsplattform von VDV-Unternehmen oder eine Plattform, die nach selben Standards arbeitet, das ist dann Entscheidung des Unternehmens vor Ort. Aber wenn der vor Ort nicht auf den Weg der Digitalisierung gebracht wird und das wird er nur mit staatlicher Unterstützung schaffen, gerade in der heutigen Zeit, dann wird es schwierig. Da liegt die wahre Hürde, das Ziel zu erreichen, was auch dem Antrag zugrunde liegt und wo wir, glaube ich, alle zusammen ein großes Interesse dran haben. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Wolf. Als nächstes 2 Fragen gingen an Professor Dr. Haukapp. Bitte, Sie haben das Wort. Bis 10 Minuten.
Ja, vielen Dank. Das waren 2 Fragen von Frau Kluckert. Es ging zum einen um, auf welche Daten zugegriffen werden soll und zum anderen auf die Frage, ob die Standardisierung eher in Europa oder in Deutschland erfolgen will. Bei dem Zugriff auf Daten will ich wie folgt sagen, es ist klar, dass gewisse Daten verfügbar sein müssen, wie Fahrplandaten, Tarifdaten. Das wird aber auch schon geregelt, sowohl in dem Antrag der Grünen als auch in meiner Eingabe habe ich ja darauf verwiesen, dass auch die überarbeitete PSI-Richtlinie umzusetzen ist. Dort wird dann auch ein Teil dieser Daten tatsächlich ja schon erfasst. Wichtig ist, dass diese Daten dann vollständig, zeitnah, maschinenlesbar, interoperabel da sein werden. Darüber hinaus ist es sicherlich wichtig, dass auch Realtime-Daten zur Verfügung stehen über die Verkehrsflüsse tatsächlich, damit das Ganze funktioniert. Also nicht nur, wann ein bestimmtes Verkehrsmittel fahrplanmäßig fährt, sondern auch, wo es tatsächlich und wie es fährt. Das wäre sehr wichtig, das zu tun. Darüber hinaus möchte ich darauf hinweisen, dass das einer gewissen Dynamik natürlich unterliegt, weil es immer schwer vorauszusehen ist, was alles noch an Daten verfügbar sein kann und nützlich wäre. Ich denke, Herr Wolf hat da indirekt auch oder direkt darauf hingewiesen, dass es sinnvoll ist, hier Arbeitsgruppen zu schaffen und nicht zu viel, würde ich sagen, gesetzlich vorzubestimmen, welche Daten zur verfügbar gemacht werden müssen, weil gesetzliche Vorgaben schwieriger zu ändern sind, während sozusagen die Datenverfügbarkeit gegebenenfalls einer gewissen Dynamik unterliegen muss, man schnell Anpassungen vornehmen können muss und Gesetze sind schwieriger anzupassen als anderes. Von daher wäre ein gewisser institutioneller Rahmen zu schaffen, der das immer wieder ermöglicht, sozusagen auch Anpassungen in den Daten tatsächlich vorzunehmen. Bei der Standardisierung scheint es mir so zu sein, dass ein Großteil der Nachfrager zunächst erstmal Verkehr innerhalb von Deutschland nachfragt, auch wenn es theoretisch natürlich ideal wäre, gleich in Europa eine Standardisierung zu haben. Aber hier hat man immer einen Trade-off, eine Gefahr. Wenn man versucht, in Europa Standardisierung zu erzeugen, heißt das häufig auch, dass es sehr lange dauern kann und wir noch sehr lange warten, bis bestimmte Ergebnisse zu erreichen sind. Während wenn man vorangeht sozusagen und sagt, wir erreichen schon mal relativ viel auch auf der deutschen Ebene für viele Verbraucher schon sehr viel erreicht werden kann, auch wenn dann unbedingt noch nicht der seamless, der nahtlose, grenzüberschreitende Verkehr so einfach möglich wäre. Von daher würde ich da plädieren, doch dafür vielleicht erstmal voranzugehen innerhalb von Deutschland, auch wenn das nicht die perfekte Lösung aus dem Lehrbuch dann wäre, aber man immerhin einen großen Schritt macht und viele Verbraucher schon mal etwas bekommen, was sie gerne hätten, auch wenn das dann noch nicht ideal ist. Ich würde es dabei belassen.
Da der unser Vorsitzender nicht da ist, übernehme ich einfach jetzt mal spontan. Herr Professor Haukapp, Sie hatten jetzt ja noch ein bisschen Zeit und bis Herr Oetze mir da ist, würde ich deswegen noch mal einmal ganz konkret noch mal nachfragen zu diesen Daten. Sie hatten gesagt, dass wir hatten gesagt, vollständig, zeitnah, in Realtime und so weiter. Wie würden Sie denn diese Daten sozusagen, also welche Unternehmen müssten denn welche Daten zur Verfügung stellen? Das hatte ich nämlich noch mitgefragt. Wenn Sie das in Ihrer Zeit noch kurz, bis der Vorsitzende wieder da ist.
Also ich würde dafür plädieren, dass es zumindest alle sind, die öffentlichen Personennahverkehr anbieten und die damit auch schon von aus Steuermitteln in einer oder anderen Weise finanziert werden. Das ist ein ähnliches Prinzip wie in der Wissenschaft, sozusagen, was aus Steuermitteln bezahlt wird, muss auch öffentlich zur Verfügung gestellt werden. Das halte ich für äußerst sinnvoll auch hier. Aber ich würde versuchen, das so attraktiv zu gestalten, dass auch private Unternehmen das freiwillig gerne tun. Ich will vielleicht noch auf eine Gefahr hinweisen. Ein Teil dieser Daten können sich ansonsten, wenn wir sozusagen nicht eine Plattformlösung schaffen, an der das sozusagen offen für viele zur Verfügung steht, große Unternehmen wie Google auf indirekten Wege selber sozusagen besorgen und einsammeln. Und ich sehe da eine große Gefahr einer Monopolisierung, dass dann sozusagen die großen Unternehmen, die Ressourcen haben, auf diesen Datenschätzen sitzen, weil sie die selber zusammensuchen und auslesen sozusagen, während alle kleineren diese Gelegenheit typischerweise oder diese Ressourcen nicht haben. Der Vorsitzende ist zurück, wie ich sehe.
Jawohl. Vielen Dank. Dann wären wir jetzt bei Frau Jungblut, bitte. Auch zwei Fragen bis zu 10 Minuten.
Vielen Dank, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Die Frage war, was für Merkmale muss so eine Mobilitätsplattform haben? Ich würde das auf drei Punkte fokussieren wollen. Sie muss einfach sein, zuverlässig und sicher. Aber ich möchte gerne am Anfang nochmal betonen, wieso brauchen wir denn eigentlich so eine Mobilitätsplattform oder ich würde erst mal sagen, die Vernetzung der Verkehrsmittel und die Verfügbarkeit von Diensten, nämlich bezahlen, buchen und informieren auf einer Plattform oder auf einem Device. Weil wir wollen ja das Mobilitätsverhalten der Menschen verändern und zwar dahingehend in eine umwelt- und menschengerechtere Mobilität, aber gleichzeitig die Mobilitätsoptionen behalten oder auch erweitern. Das sind große Herausforderungen. Für uns ist da die größte Hürde, nämlich die Umsteigewiderstände, die vielfältiger Art sind, bei den Verbrauchern und Verbraucherinnen zu reduzieren. Umsteigewiderstände gibt es ganz klar vom Auto zum Umweltverbund zum Beispiel. Wenn Sie sich bei Mobilität in Deutschland die Folie angucken, wo die Beliebtheitswerte mit Verkehrsmodi aufgelistet sind, dann werden Sie da feststellen, dass 77% der Leute gerne mit dem Auto unterwegs sind. Mit dem zu Fuß gehen sogar 83% der Leute gerne, mit dem Fahrrad immerhin 60%. Mit dem ÖPNV fahren aber nur 34% der Menschen gerne. Dies wird nach der Corona-Krise sicherlich nicht besser sein, sondern sich wahrscheinlich auch aus Sicherheitsgründen noch verschlechtern. Das heißt, der ÖPNV muss insgesamt viel attraktiver werden und auch die Hürden gesenkt werden, diesen zu nutzen. Wir haben in der Vergangenheit immer wieder bemängelt, dass das Tarif- und Beförderungschaos in dem ÖPNV dazu führt, dass viele Menschen einfach noch nicht mal in der Lage sind, den Zugang zu finden, nämlich ein günstiges Ticket zu kaufen oder ein gültiges Ticket zu kaufen und die richtige Verbindung zu finden. Wir kennen aber auch die Umsteigewiderstände innerhalb des ÖPNVs. Jeder, der schon mal die Rücklichter eines Busses gesehen hat, vom Wechsel von der U-Bahn auf einen Bus, den der Verbindung, die die App einem gesagt hat, dann feststellt, dass der nächste erst in 20 Minuten kommt, der weiß, wie wichtig das ist, dass diese Angaben in den Apps hochzuverlässig sind und auch in Echtzeit verändert werden, wenn nämlich auf der Strecke irgendwo eine Störung ist. Wir brauchen aber auch die Verknüpfung mit anderen Verkehrsmitteln. Wir wollen, dass die Menschen nicht nur auf ihr bekanntes Verkehrsverhalten setzen. Gerade beim Auto ist es so, dass es besonders einfach ist. Ich steige ein, fahre los, lass mir noch von meinem Navigationsgerät sagen, wo ich langfahren muss und steige am Ziel wieder aus. Mit dem ÖPNV muss ich eine ganze Menge Informationen sammeln und wenn ich dann auch noch andere Verkehrsmittel verknüpfen möchte, dann steigt die Komplexität. Ich muss wissen, wie kriege ich denn ein Carsharing-Auto aus, wie funktioniert das denn, wie kann ich das wieder abgeben, wie reserviere ich das, wie bezahle ich, kann ich mit Kreditkarte bezahlen, welche Daten wollen die Leute von mir haben. Es wird immer komplexer und damit steigt natürlich auch der Umsteigewiderstand, weil dieses dann halt erstmal durchbrochen werden muss. Wichtig ist natürlich für uns auch, dass die Verbraucherbedürfnisse dort im Fokus stehen müssen. Ich habe schon gesagt, es muss einfach sein. Ich muss mit wenigen Klicks zu dem kommen, was ich gerne buchen möchte. Und zwar nach meinen Präferenzen. Die sind sehr unterschiedlich. Wir haben 80 Millionen Verbraucherinnen und Verbraucher, die haben unterschiedliche Mobilitätsbedürfnisse. Der eine möchte gerne besonders schnell zum Ziel kommen, der andere legt mehr Wert auf Komfort. Der eine muss sehr auf den Preis achten, der andere legt hohen Wert darauf, den CO2-Fußabdruck für sich selber zu reduzieren. Genau diese Vielfalt an Angeboten, die wir brauchen, bekommen wir natürlich nur durch einen Wettbewerb der Ideen. Und trotzdem brauchen wir ein großes Commitment aller Beteiligten, dass sie sich zusammenraufen und diese Daten bzw. Dienste miteinander austauschen wollen. Wir haben, glaube ich, ein großes Begriffschaos jetzt auch in den Anträgen und Stellungnahmen ist mir jetzt aufgefallen. Das würde ich auch mal als Auftrag in die AG3 der NPM mitnehmen, dass man die Begriffe nochmal sehr konkret definieren muss, weil schon allein das Thema Mobilitätsplattform symbolisiert ein bisschen so, wir hätten eine physische Plattform, da läuft alles zusammen und dann haben wir vielleicht noch so die Deutschland-App, wo jeder halt irgendwie alles buchen kann. Das werden wir alles nicht brauchen. Wir brauchen weder den einen Container, wo alle Daten reingekippt werden und dann wieder verteilt werden, sondern wir brauchen eine Verständigung über Standards von Schnittstellen, von Datenqualitäten und auch Governance-Leitlinien. Wie gehe ich mit Verbraucherschutz um? Wie gehe ich mit Datenschutz um? Ob man dann später, wenn man da dann halt eine große Breite von Anbietern zusammengefunden hat, auch nachher halt die Roaming-Gebühren noch regulieren muss, das ist ein Punkt, das muss beobachtet werden, das kann vielleicht später auch dazu kommen. Es sollte auf jeden Fall nicht so sein, dass halt alles zentral vorgegeben wird, sondern man brauchte diese Individualisierung, damit halt die Oma auf der Schwäbischen Alb, die wurde jetzt öfter schon mal erwähnt, ihr Angebot findet, was halt besonders einfach und schlicht ist und der Hipster im Prenzlauer Berg, der halt irgendwie jedes coole neue Verkehrsmittel sofort ausprobieren will, dass der auch da sein Angebot findet. Das Thema Sicherheit ist für uns natürlich naturgemäß sehr stark mit dem Thema Datenschutz, Datensicherheit verbunden. Das ist elementar, wenn man auf das Thema Akzeptanz angeht, nämlich jede Nachricht, die in die Richtung geht, halt, dass eine App entweder Daten an irgendwelche Anbieter verkauft hat oder so unsicher ist, dass halt jeder Hacker irgendwie da sich Kontodaten von den Nutzern absaugen kann, kann dann halt schädlich sein und dazu führen, dass die Leute viel weniger bereit sind, dieses zu nutzen. Wir wissen natürlich, dass das Thema Datenschutz stark mit der Datenschutzgrundverordnung geregelt ist und dass es eine Selbstverständlichkeit ist, dass man sich an die Datenschutzgrundverordnung hält. Wir finden aber auch, dass technische Lösungen, die jetzt auch im Industriekontext entwickelt werden, wo man natürlich davon ausgeht, wenn ich ein Datum an anderes Wirtschaftsunternehmen gebe, dann möchte ich sicherstellen, dass das Wirtschaftsunternehmen das nur dafür nutzt, wozu ich ihm das verkauft habe. Genau das Gleiche brauchen wir natürlich auch für die Verbraucher. Sie müssen sicher sein, dass wenn sie ein Datum für die Verkehrsunternehmen die Einwilligung tätigen, dass das Unternehmen auch wirklich nur zu dieser Nutzung benutzt. Und wenn ich die Einwilligung nachher wieder zurückziehe, dann muss auch dieses Zertifikat für dieses Datum erlöschen und die Daten dürfen nicht weiter benutzt werden. Hohe Datensicherheitsstandards sind, wie ich gesagt habe, ein absolutes Must. Wir sehen aber auch, dass es ein großes Interesse an den Mobilitätsdaten der Verbraucherinnen und Verbraucher gibt. Das liest man auch in einigen Stellungnahmen. Die gehen auch über die personenbezogenen Daten hinaus, weil auch mit anonymisierten Daten kann man natürlich eine ganze Menge Positives auch für das Allgemeinwohl herleiten. Zum Beispiel.
Ich habe noch eine Minute, wollte ich sagen. Okay. Sich drauf einigen.
Ich beeile mich. Zum Beispiel die Auslastungsanzeigen und natürlich auch halt das Verkehrsgeschehen in der Stadt abbilden. Aber auch bei Anonymisierung stellen wir Ansprüche, das liest man auch in der Stellungnahme und deswegen möchte ich eigentlich eher damit abschließen, dass wir der Auffassung sind, dass es auch an der Zeit ist, nicht nur das nächste tolle Projekt zu fördern. Davon hatten wir in den letzten 10 Jahren gefühlt 580. Die sind aber immer an einem bestimmten Punkt gescheitert, wo man dann gemerkt hat, okay, wir kommen doch nicht auf einen Nenner, wir werden, kriegen es nicht hin, wir kriegen nicht alle zu einem gemeinsamen Commitment. Deswegen haben wir vorgeschlagen, einmal eine Deadline zu formulieren, Ende 2021. Ich weiß, das ist für Techniker morgen, aber wir brauchen diese Mobilitätsplattform schnell, damit wir den Mobilitätswandel hinkriegen und auch die Digitalisierung der Mobilität, die jetzt einen großen Schritt machen sollte und machen wird, in die richtigen Bahnen geht. Und deswegen brauchen wir da ein bisschen mehr Druck in den Kessel.
Vielen Dank, Frau Jungblut. Ich darf dezent darauf hinweisen, vorher im Chat gab es auch schon Hinweise drauf. Wir sind natürlich auf der Schwäbischen Alb stolz auf die Omas. Ich darf aber darauf hinweisen, wir haben auch Hipster auf der Schwäbischen Alb, beispielsweise
in Dont. Ich möchte das im Protokoll bitte getauscht haben, der Hipster auf der Schwäbischen Alb und die Oma in Prenzlauer Berg.
Genau. So ist es, genau. Und jetzt ist als nächstes dran Herr Heider, bitte. Auch 10 Minuten, bis zu 10 Minuten, 2 Fragen. Sie haben das.
Ja, genau. Vielen Dank, Herr Gebhardt, auch nochmal für die Einladung und für die Fragen. Eingangs möchte ich nochmal ganz kurz sagen, wo wir mit Yelby heute stehen. Also Yelby bietet ja heute schon den Menschen in Berlin einen einfachen Zugang zu sämtlichen Formen geteilter Mobilität, und zwar in einer App und auch gebündelt physisch an einem Ort auf unseren schönen Yelby-Stationen, um den Umstieg auch zwischen den einzelnen Verkehrsmodi für die Menschen zu vereinfachen. Was bedeutet das genau für die Nutzer? Die Nutzer können in der Yelby-App eben mit einem Account sämtliche Formen geteilter Mobilität nutzen, allen voran natürlich den ÖPNV, das Bike-Sharing natürlich, das E-Roller-Sharing, das E-Tretroller-Sharing, was ja gerade letzten Sommer massiv auf unsere Straßen gekommen ist, und natürlich auch das Car-Sharing. Und insbesondere natürlich auch dem Bergkönig, das Ridesharing von der BVG. Genau, also alle Formen geteilter Mobilität, die in Berlin auf der Straße unterwegs sind, sind in der Yelby-App bereits tief integriert. Das heißt, von der Fahrauskunft über die Buchung bis eben zum Bezahlen mit wenigen Klicks für den Nutzer einfach zugänglich. Dann nochmal jetzt auf Ihre Fragen zurückkommend. Also die erste Frage, Herr Gebhardt, ging ja darum, um die anbieterneutralen Standards zu definieren, einen offenen Zugang zu denen zu geben und welche Hindernisse wir bezüglich Standards im Yelby-Projekt erfahren haben. Dazu muss ich sagen, sind wir sehr pragmatisch bei Yelby vorgegangen, bei der BVG, indem wir im Rahmen einer Forschung und Entwicklungskooperation vor 2 Jahren mit Trafi zusammengekommen sind, einem Softwareunternehmen aus Vilnius, ein Startup, ein sogenanntes, die ihren eigenen Standard haben. Das heißt, sie haben ihre Schnittstellendokumentation, nach denen eben die unterschiedlichen Mobilitätspartner ihre eigenen Schnittstellen anzupassen haben, damit sie eben in die Yelby-App tiefen integriert werden können. Sie haben damit bewiesen, unser Partner Trafi, dass sie sehr schnell diese Implementierung, diese sogenannte Tiefenintegration in die Yelby-App durchführen können. Also wir sind mit der Entwicklung vor gut einem Jahr gestartet, im Februar, und schon innerhalb von 4 Monaten hatten wir ja die App gelauncht als MVP mit schon 4 Formen geteilter Mobilität integriert. Das heißt, wir haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht, auf diesen in Anführungsstrichen Standard von Trafi zu setzen. Wir befürworten natürlich auch absolut die Idee eines nationalen offenen Standards. Dahin sollte die Reise auf jeden Fall gehen. Und darunter verstehen wir eben auch genau dieses Konzept einer nationalen Mobilitätsplattform. Das ist ja jetzt auch schon in dieser Runde vielfach gefallen. Ich denke, da haben wir auch absoluten Konsens. Bei unserem Projekt Yelby wollten wir eben vor allen Dingen schnell sein. Deswegen sind wir diese Forschung- und Entwicklungskooperation eingegangen. Wir wollten schnell ein Produkt auf den Markt werfen, um eben die Nutzerakzeptanz zu testen, um Erfahrungen zu sammeln, um einen Marktplatz zu besetzen und mit diesen Erfahrungen eben uns auch da weiterzuentwickeln und auch beispielsweise in die Diskussion wie heute mit einzubringen. Wir verstehen eben bezüglich der Standards und der nationalen Plattform, beziehungsweise vor allen Dingen diesen Begriff der nationalen Plattform, ein Konstrukt, wo eben ein nationaler Standard darüber definiert werden muss, dass eben alle Mobilitätspartner interoperabel miteinander sich verknüpfen kann. Und davon abheben tut sich das Konzept des Frontends. Das sehen wir, haben wir auch in unserer Stellungnahme kommuniziert, die wir leider nicht so schnell verschickt haben, wie wir unsere App realisiert haben, erst heute Morgen. Nochmal Entschuldigung dafür. Unser sogenanntes Roaming-Konzept beinhaltet nämlich genau die Idee, dass die Menschen weiterhin in ihren lokalen Apps, wie beispielsweise Yelby in Berlin, auch deutschlandweit geteilte Mobilität nutzen können. Also deswegen haben wir da einen Unterschied zwischen Frontend- und Backend-Lösung. Das Backend sollte die nationale Plattform sein, mit den nationalen standardisierten Schnittstellendefinitionen inbegriffen, was wiederum dann auf lokaler Ebene den Anbietern ermöglicht, eben ihre eigenen Apps zu enablen, auch national genutzt zu werden, um eben die geteilte Mobilität auch auf Bundesebene zu fördern. Genau, kommen wir zur zweiten Frage. Und zwar, da ging es ja darum, wie die Anbieterintegration funktioniert hat und welche Daten zur Verfügung gestellt wurden. Also ich glaube, auf die Anbieterintegration bin ich gerade schon eingegangen. Also wie gesagt, wir haben von unserem Partner Trafi da eine sogenannte Dokumentation über die Schnittstellen, wie jeder einzelne Service eben tief integriert werden kann, bis zur Bezahlung in Yelby. Die Anbieter haben dann auf ihrer Seite entsprechende API, also Schnittstellenanpassungen vorzunehmen. Das war jetzt in der Zusammenarbeit mit Trafi und den Anbietern ein schneller Prozess. Wie gesagt, mittlerweile sind wir seit knapp einem Jahr live mit der Yelby-App. Und das letzte Puzzlestück, was uns eigentlich nur noch fehlt auf dem Berliner Markt, sind die Taxis. Da sind wir gerade mit Hochdruck dabei, die auch noch zu integrieren. Dann haben wir eigentlich alle Formen geteilter Mobilität abgebildet bis zur Bezahlung in Yelby. Genau, deswegen war das ein sehr positiver Prozess, da mit einem Startup, mit einem agil schnell arbeitenden Startup zusammenzuarbeiten. Aber natürlich ist es gerade weiterhin national die große Herausforderung, da es noch keinen dedizierten Standard gibt, eben dass es viele proprietäre Lösungen gibt und deswegen unterstützen wir, wie gesagt, die Idee auch eines nationalen Standards voll und ganz. Dann nochmal zu der Frage, welche Daten zur Verfügung gestellt werden. Wie ich eingangs schon gesagt habe, ist das Kernelement bei Yelby, dass dem Kunden ein möglichst einfacher Zugang zu sämtlichen Angeboten geteilter Mobilität angeboten wird. Das heißt, dass er eben nur einen Nutzer-Account hat, nur einmal seine Zahldaten anlegen muss, nur einmal beispielsweise seinen Führerschein verifizieren muss, wenn er beispielsweise Carsharing nutzen möchte. Und der Kunde hat bei Yelby selber die Möglichkeit zu bestimmen, welchen Anbieter er seine Daten teilen möchte, um seinen Service in Anspruch nehmen zu können. Bei diesem Vorgang werden natürlich die Vorgaben des Datenschutzrechts, insbesondere der Zweckbindung, der Transparenz, Datenminimierung und Sparsamkeit von Personen Daten berücksichtigt und nur die Kundendaten geteilt, die der jeweilige Anbieter auch zur Erbringung seines Mobilitätsservices benötigt. Genau, also da nochmal nachgezeichnet, wie so der Nutzerflow ist in Yelby bezüglich des Datenthemas. Und ich würde fast behaupten, dass ich jetzt schon durch bin in Rekordzeit.
Wahnsinn! Dann machen wir jetzt weiter. Vielen Dank mit Herrn Rudi, an Sie wurde auch eine Frage gestellt. Sie haben auch bis zu 5 Minuten Zeit. Bitte sehr.
Ja, vielen Dank, Herr Hötzte, mir. Lieber Herr Zombeck, auch vielen Dank für die Frage der Infrastruktur. Können Sie mich verstehen, by the way? Geht es?
Gut.
Ich will ganz kurz auf etwas eingehen, was Frau Kluckert anfangs gesagt hat, bevor ich auf die Infrastrukturfrage komme, nämlich wir hätten gerne ja eine App, die Kurz- und Langstrecke miteinander verbindet. Da darf ich Ihnen sagen, dass wir 2012 eine solche App gebaut haben. Das ist ja quasi eine Yelby-App plus Flug plus Zug. Und ich will nur mal von der Benutzerseite kommen. Was wir gesehen haben, ist, dass das Nutzerverhalten für eine App, die ich alltäglich für die urbane oder auch ländliche Mobilität benutzen würde, eine völlig andere ist, als die, wenn ich ein Zugticket oder ein Flugticket buche. Das heißt, man muss eigentlich 2 Apps dafür haben. Und ich will einfach nur in den Raum stellen, wir selber sind ja damit angetreten, darum heißt unser Unternehmen ja auch Door-to-Door, also von Tür zu Tür wollten wir genau das bauen. Was wir erlebt haben, ist, dass in dieser App, wo wir die GDS-Systeme der Luftfahrtindustrie angebunden hatten, die Zuginformationssysteme von DB, Trenitalia etc., Wir hatten Delphi von ÖPNV angebunden und, und. Das heißt also, ich hatte eine solche App, in der ich Flug, Zug, aber eben auch ÖPNV, Car2Go, DriveNow, wir hatten Call-a-Bike von der Bahn mit drin, wir hatten Nextbike mit drin, wir hatten die Taxen mit drin. Dass wir gesehen haben, alle die, die eine Langstrecke nutzen, nutzen nur das Langstreckeninstrument und alle die, die eine Kurzstrecke nutzen, nutzen nur das Kurzstreckeninstrument und es waren am Ende zwei Apps. Also bevor wir in die Diskussion kommen, ob es Sinn macht, eine App zu haben, in der man diese Seamless Mobilität über die Kurzstrecke, über die urbane Mobilität hinaus hat, das auch noch zu ergänzen mit Luftfahrt und mit Langstreckenzügen, da können Sie gerne nochmal auf uns zukommen, da können wir Ihnen zahlreiche Erfahrungen geben. Und um jetzt auch auf das zu kommen, was Herr Jatzombek gesagt hat, ist ein guter Einstieg über was Frau Lühmann meinte. Warum gibt es denn eigentlich nicht diese App für alle endlich schon lange? Und da gibt es eine ganz einfache Antwort. Jeder in diesem Spiel, seien es die kommunalen Verkehrsunternehmen, seien es die größeren internationalen Akteure, seien es unsere Automobilhersteller, die mit entsprechenden Angeboten im Markt sind, jeder will den Endkundenzugang behalten. Keiner will die Endkundenbeziehung aufgeben. Und das führt eben zu dieser fragmentierten Landschaft, die wir heute haben und zu der Problematik, vor der wir stehen. Und jetzt eben der Übergang auch zu der Infrastruktur, wo wir sicherlich gesetzgeberisch mal nachdenken müssen, ob das, was wir haben, richtig ist als Fundament, um eine solche Lösung, dass wir eine intelligente Mobilität für die Bürger in einer Hand haben. Ich glaube, so wie wir jetzt aufgestellt sind, wird es die nicht geben. Ganz kurz, wir haben aus diesen Erfahrungen heraus eine Plattform für Plattform gebaut. Das heißt, unsere Kunden sind Verkehrsunternehmen, Stadtwerke, Landkreise, also die öffentliche Hand im weitesten Sinne, damit diese ihre eigene Plattform mit hohen Sicherheitsstandards etc. dort nutzen können, um drei Dinge zu tun. Erstens, multimodale Apps einzuführen, so wie Yelby. Ein ähnliches Produkt haben wir eben in Duisburg bei der DVG. Es läuft aber auch in Lissabon oder in Porto oder in Mailand. Dort wird es betrieben von der Tochter der Deutschen Bahn. Also, dass sie eben selber solche Apps einführen können, ähnlich wie Yelby. Das ist das eine, was wir tun. Das funktioniert auch sehr gut. Das zweite, was wir tun, ist, dass wir in dieser Plattform Technologie für On-Demand-Shuttles haben. Also das Ziel, wir hatten es ja an einer Stelle hier auch gesagt, den ÖPNV komfortabler zu machen. Ja, der wird ja nicht komfortabler, indem ich in einen Sitz im Bus jetzt einen Ledersitz reinbaue, sondern indem das Angebot so komfortabel wird wie mein eigenes privates Auto. Und da sind diese On-Demand-Shuttles ein ganz wesentliches Element, dass ich draufdrücken kann, ich werde abgeholt, teile die Fahrt und werde zum Ziel gebracht. Diese Technologie haben wir eben
auch. Wir haben noch eine knappe Minute, wollte ich sagen.
Alles klar. Und das Dritte sind, und weil Sie fragten ja, welche Infrastruktur brauche ich, es braucht eben auch diese Analysen und Simulationen, die ich durchführen kann, um zu gucken, wo genau führe ich solche Dinge ein. Last but not least, wenn wir uns jetzt das anschauen, wo wir heute stehen, den fragmentierten Markt und auch anerkennen müssen, dass keiner der Akteure, keiner verdient Geld. Uber verdient kein Geld, DriveNow, Car2Go, das Konsortium verdient kein Geld. Keiner in diesem aktuellen Markt verdient Geld. Da müssen wir uns die Frage stellen, wollen wir so intelligente Mobilität im Sinne der Daseinsvorsorge für unsere Bürger zur Verfügung stellen? Dann müssen wir als Gesellschaft da reingehen. Oder wollen wir, dass die Gesellschaft eine Grundversorgung hat, ähnlich wie in den USA, aber dann doch komfortablere Formen öffentlicher Mobilität eben von Privaten alleine bestellt werden? Und ich denke, diese Diskussion im Sinne einer sozialen Marktwirtschaft mit dem großen S, die muss dieses Hohe Haus führen und auch eine Entscheidung treffen. Und ich glaube, wenn Sie da hingehen zu sagen, ja, wir wollen eine Stärkung der Daseinsvorsorge, dann sind sicherlich viele Aspekte, ich hatte das auch aufgeschrieben, in dem Vorschlag der Grünen richtig. Ich würde möglicherweise als Bürger auch sagen, diese gesetzliche Verpflichtung hin zur Plattform, wo Herr Wolf ja gesagt hat, den Schritt würde er nicht gehen. Naja, die Frage ist, machen es denn die Akteure freiwillig? Und wenn sie es nicht freiwillig machen, wie bekommen wir sie dazu, dass sie sich einer solchen Plattform anschließen? So, jetzt habe ich schon 30 Sekunden überzogen, Herr Özdemir. Ich danke Ihnen und freue mich auf Nachfragen.
Gerne, vielen Dank. Ich darf nur dezent einflechten, dass natürlich die ganzen Großen im Silicon Valley am Anfang auch erstmal Geld verbrannt haben. So, als nächstes ist Herr Gerwens dran, bitte. Sie haben auch eine Frage und bis zu 5 Minuten. Bitte sehr, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mikrofon ist an, ne? Ja. Ich hatte die Frage von Herrn Wiele zum Thema ländlicher Raum und der Einordnung des Antrags Mobipass in diese Richtung. Natürlich stellen wir mit Freude fest, dass in den letzten Jahren der ländliche Raum in der Mobilitätsdiskussion deutlich an Bedeutung gewonnen hat. Wir hatten lange eine Diskussion, die überwiegend auf die Städte und die Ballungsräume fokussiert waren, weil dort wesentlich mehr passiert ist, dort neue Angebotsformen auf den Markt kamen. Wir spüren mittlerweile, dass es eine größere Wahrnehmung eben gibt für das Thema ländlicher Raum und das finden wir auch sehr wichtig. Wir haben natürlich im ländlichen Raum eine starke Rolle des PKWs. Da zeigen auch unsere Umfragen bei den Bürgern, dass diejenigen, die auf einen PKW zurückgreifen können, überwiegend sehr zufrieden sind mit ihrer Mobilität, weil sie eben auch nicht die Restriktionen haben, die man zum Teil in der Stadt hat. Also es gibt weniger Stau, es gibt eben auch weniger Parkraumprobleme etc. Das heißt, man hat mit dem Auto recht kurze Wege. Das gilt vor allem dann, wenn man in der Region unterwegs ist. Wenn man in die Ballungsräume dann muss, zum Beispiel als Pendler, dann ergeben sich natürlich andere Fragen. Und so gesehen ist auch die Gesamtkonstellation, wie ist das Verkehrsangebot in den ländlichen Räumen, eben darum auch zu sehen, was kann man auch zur Entlastung der Ballungsräume beitragen. Der dritte Punkt, die dritte Nutzergruppe im ländlichen Raum sind eigentlich auch Urlauber und Reisende. Wir haben aus unseren Umfragen mitgenommen, 31% unserer Mitglieder, die ÖPNV nutzen, nutzen ihn eigentlich nicht in der eigenen Heimatregion, sondern wenn sie irgendwo unterwegs sind. Und das spricht natürlich dafür, dass man, wenn man eben einen einheitlichen Standard hat, wenn man gute Informationen hat, auch potenzielle Gelegenheitsnutzer in der Region besser eben integrieren kann und sie auch für den ÖPNV in der Region, sei es im Urlaub oder sei es auf der Durchreise, gewinnen kann. Generell sehen wir auch, dass der PKW im Rahmen des ÖPNV eine wichtige Rolle haben kann im ländlichen Raum. Im Augenblick haben wir natürlich die Situation, dass Busse das Hauptinstrument sind, des ÖPNV und die Schiene. Aber wir haben gerade in den dünn besiedelten Räumen eine wichtige Rolle des PKW, wenn wir ihn eben einbinden durch On-Demand-Dienste und dazu auch beim Personenbeförderungsgesetz die Experimentierklausel dann nochmal anpassen und nicht eben auf die 4 Jahre begrenzen, wenn wir dort eben auch schauen, dass man möglicherweise mit einem eigenen Modell Flächenangebot dort auch neue Anbieter in den ÖPNV, in die Nahverkehrsplanung integriert und somit sie dann auch mit in eine übergreifende App einbindet. Wir haben vor kurzem beim IGES-Institut ein Gutachten in Auftrag gegeben, das sich auch explizit mit der Frage befasst, wie kann man den ÖPNV im ländlichen Raum attraktiver machen. Da geht es unter anderem darum, dass wir eben eine Erschließungspflicht für Gemeinden ab einer gewissen Größe vorsehen, dass wir eine Erreichbarkeitsqualität einführen. Das heißt, ein 60-Minuten-Takt zu Mittel- und Oberzentren aus den wesentlichen Orten, die eben unter die Erschließungspflicht fallen und dass wir dann auch eine Mobilitätsgarantie einschließen in diese Optionen. Wir sehen das als wichtige Ergänzung eben des PKWs in der Region, damit die Menschen, auch gerade die, die keinen Zugriff haben auf den PKW, gut unterwegs sein können. Und das setzt natürlich auch voraus, und da kann ich auch an Herrn Rudi anschließen, was wir eigentlich für eine Erwartung als Gesellschaft haben, wie wir gleichwertige Lebensbedingungen umsetzen wollen. Das heißt, wir müssen auch bereit sein, für gleichwertige Lebensbedingungen im ÖPNV mehr Geld im ländlichen Raum in die Hand zu nehmen, um einen Mindeststandard zu definieren. Dankeschön. Um einen Mindeststandard anbieten zu können und den Menschen eben eine weitere Option neben dem PKW zu eröffnen und damit einfach auch insgesamt zu einem ausgewogenen, nachhaltigen und attraktiven Verkehrssystem beizutragen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Als nächstes Herr von Dojewski, auch Sie eine Frage und bis zu 5 Minuten. Sie haben das Wort, bitte.
Ja, danke schön, Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zum einen möchte ich erstmal meine Freude zum Ausdruck bringen, nicht nur, dass wir uns hier treffen, sondern dass es aus dem parlamentarischen Raum Anträge und Ideen gibt, die tatsächlich sowas wie ein integriertes Konzept abbilden. Das halten wir für wichtig, das ist gut, das befördert die Debatte, das merken wir ja auch gerade hier in der Anhörung und das begrüßen wir ganz ausdrücklich. Persönlich kann ich sagen, also man hätte Paul und Paula jetzt vielleicht noch zum Paul und Paula Ufer fahren lassen können bei mir in Rummelsburg. Da wären sie 4 Stationen weiter als der Alex gefahren und dann hätte das Bild endgültig gepasst. Frau Lühmann hat mich gefragt, wie kriegen wir das denn hin, das Ticketing attraktiver zu machen? Warum ist die Anschlusspflicht verfrüht? Was sind die Probleme? Warum sind nicht alle dabei? Und was müsste der Gesetzgeber tun? Eine ganze Reihe von Antworten haben unter anderem Herr Wolf, Frau Jungblut und auch Herr Nohruri mit diesem Einblick in Nutzerverhalten schon gegeben. Die will ich und kann ich jetzt nicht wiederholen. Ich denke, das Wichtigste ist, dass solch ein integrierter Ansatz leider runtergebrochen werden muss in viele, viele Einzelschritte. Mir behagt das auch nicht. Ich finde diesen integrierten Ansatz ganz wunderbar. Aber Inkrementalismus hilft uns da nicht so richtig weiter. Wir müssen Schritt für Schritt das runterbrechen und auch wahrnehmen, dass eine ganze Reihe von Aktivitäten ja bereits laufen, um sie nochmal zu nennen, AG3 der NPM, Datenraum Mobilität, Roadmap 2.0, die so miteinander zu verbinden, diese laufenden Aktivitäten, dass tatsächlich auch ein operatives Ergebnis und womöglich auch vom Gesetzgeber umzusetzendes Ergebnis dabei herauskommt, ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist, dass eine ganze Reihe der anhängigen Themen im PBFG laufen müssen. Frau Leidig hat es in ihrer Wortmeldung kurz angesprochen. Und ich will das nochmal unterstreichen. Wir glauben schon, dass ohne eine Regelung von Verantwortlichkeiten, Zulässigkeiten etc. im PBFG der nächste Schritt, den das Papier der Grünen-Fraktion vorgesehen hat, nicht so ohne weiteres gangbar ist. Wir sind als kommunale Spitzenverbände bisher in die PBFG Meinungsbildung nicht eingebunden. Das bedauern wir. Wir wären das gerne und hoffen, dass wir die Gelegenheit haben, diesen Schritt auch nochmal nachzuholen, und zwar über eine Anhörung hinaus, nämlich im Wege der Plattform Moderne Mobilität von Bund, Ländern und Kommunen, die auch in der vergangenen Woche zusammengesessen hat. Bisher ist uns diese Möglichkeit nicht gegeben worden. Das halten wir für einen wichtigen Schritt. Die Probleme sind gekennzeichnet worden. Warum sind nicht alle dabei? Die Asymmetrie der Anbieter ist auch deutlich geworden. Ländlicher Raum, städtischer Raum, datenaffin, datenavers. Und was müsste der Gesetzgeber tun? Im Moment sollte er vielleicht ein Auge darauf werfen und die Bundesregierung dahingehend kontrollieren, dass die Förderung, die man uns hat angedeihen lassen, gerade auch im Digitalisierungsbereich, eher im Auslaufen begriffen ist. Bislang werden nur die Städte gefördert, die ein NOx-Problem hatten. Dieses NOx-Problem läuft gerade aus und damit ist die Förderkurve natürlich steil absteigend. Wenn man Digitalisierung vollumfassend, flächendeckend in allen Verästelungen fördern will, dann muss man auch als Fördergeber entsprechend auftreten. Das ist nicht der Fall. Und bevor die Voraussetzungen nicht gegeben sind, bevor nicht klar ist, dass die, die hinterherhängen, auch massive Förderung bekommen, um aufzuholen, und die, die schon entwickelt haben, Förderung bekommen, um ihre Systeme schlüssig zu integrieren, wird das schwierig werden. Im Chat tauchte ja zwischendurch mal die Frage auf, Bahn-App ist doch nicht erwähnt worden, lassen sich denn der VDV-Ansatz und Bahn zusammenführen? Wir haben dazu auch in unserer Stellungnahme was gesagt und unterstreichen auch nochmal das Ansinnen des Antrags der Grünen-Fraktion, dass es eine neutrale Plattform braucht. Aber die wird man nicht mit Federstrich durch Gesetzgeber herbeiführen können, zumal wir, das wissen Sie ja vom Deutschen Städtetag, auch so gestrickt sind, dass wir in der Regel dann die Frage nach Konnexität stellen. Wenn man uns was vorschreibt, dann muss man dafür auch zahlen. So ist das zum Beispiel auch mit dem entgeltfreien Beförderung von Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahren. Das passt alles gut zusammen, aber wir müssen leider diese integrierten Ansätze runterbrechen. Und deshalb, verehrte Frau Lühmann, sind wir noch nicht so weit. Das Runterbrechen ist eine furchtbare Kerneraufgabe, die ist auch eher Aufgabe der Exekutive. Und ich kann die Legislative nur ermuntern, auffordern, orientiert an den an einem solchen integrierten Ansatz, dieses Runterbrechen auch sehr genau zu monitoren, Aufträge zu geben und die Umsetzung eng zu begleiten. Schwerpunkt bleibt PBFG, da unsere Bitte, beziehen Sie uns mit ein, und zwar rechtzeitig vor einer Anhörung. Dankeschön.
Vielen Dank. Damit sind wir am Ende der ersten Runde und treten jetzt gleich ein in die zweite für die CDU-CSU-Fraktion. Ich nehme an, nochmal Kollege Jarzombek. Bitte, Sie haben das Wort.
Ja, das mache ich sehr gerne. Ich würde da gerne als erstes nochmal nachfragen wollen bei Oliver Wolf, wie eigentlich heute genau die Situation dieser zahlreichen Nahverkehrs-Apps ist. Weil ich selber feststelle aus meiner Anwendung, wenn ich meine App der Rheinbahn verwenden möchte in einer anderen Stadt, dann funktioniert es nicht. Dass das in Köln so ist, kann man vielleicht noch verstehen, aber in anderen Städten, meine ich, müsste das eigentlich schon funktionieren. Und diese Vielzahl von Apps, die kreuz und quer installiert werden müssen, das würde ich gerne einmal verstehen, warum hier eigentlich der interoperable Rahmen nicht da ist. Und bei Maxim Narudi würde ich gerne nochmal nachfragen wollen. Er hat vorhin gesagt, es geht darum, dass die Anbieter gerne selber die Schnittstelle für den Endkunden haben. Und da würde ich auch nochmal seine Bewertung dazu hören wollen, denn gerade wenn es um öffentliche Unternehmen geht, da müssen doch die Gemeinwohlinteressen eigentlich höher gewertet werden als jetzt betriebswirtschaftliche Erträge. Hier geht es ja schließlich um das Gemeinwohl, was auch aus Steuern finanziert wird. Und was seine Vorschläge dafür sind, mit welchen Technologien oder mit welchen Regulierungen auch, gerade fiel das Stichwort ja auch Personenbeförderungsgesetz, mit welchen regulatorischen Akten man hier hinkommen kann, um hier tatsächlich für eine gemeinwohlorientiertere Ausrichtung zu sorgen.
Danke sehr. Für die AfD-Fraktion Herr Wiele, bitte.
Vielen Dank. Wir hören ja, es ist sehr viel schon organisiert, aber immer bezogen auf lokale Zusammenarbeit, lokale Verbünde, nicht nur Verkehrsverbünde, sondern auch Datenverbünde. Ich möchte gerne bei Herrn von Dojewski nochmal nachfragen. Ich habe Sie, Herr von Dojewski, richtig verstanden. Sie sagen, der Gesetzgeber sollte schon anschieben, aber nicht so, wie es die Grünen vorgeschlagen haben, mit einer quasi vorgeschriebenen Plattform. Und ich möchte Sie gerne fragen, haben Sie eine Art Bewertung davon, was denn die bisherigen Anstrengungen von den Verkehrsunternehmen und sonstigen Mitstreitern bei der Zusammenführung von Mobilitätsdaten, wie Sie das beurteilen? Sind die Anstrengungen, gehen die in die richtige Richtung? Ist jedenfalls aus Ihrer Sicht ausreichend zu erkennen, dass man es will, oder fehlt es zum Teil auch am Willen und an der Bereitschaft? Und ich möchte gerne Herrn Dr. Krempitz fragen, aus der Sicht der Informatik. Es wird ja viel gefordert, es müsste alles zusammengeführt werden. Und wir haben von Herrn Wolf schon gehört, dass wir ja eigentlich bei den Standards schon relativ weit wären. Auf der anderen Seite habe ich wahrgenommen bei Professor Haukapp, ja, Standards dauern lange, vor allem wenn man auf die EU-Ebene geht. Das ist für mich jetzt noch nicht eine durchgängige Sicht. Kann ja auch sein, dass es so ist, dass die Standards, die es heute gibt, die gibt es zwar, aber den Anforderungen, über die wir jetzt sprechen, genügen die nicht. Das wäre jetzt eine mögliche Interpretation von mir. Sie sind da sicher viel tiefer drin in der Materie und ich möchte Sie da nach einer Bewertung fragen und dann auch fragen, ja, in welchen Zeiträumen ist denn aus Ihrer Sicht diese Aufgabe dann technisch bewertbar, die Daten wirklich zusammenzukriegen, wenn es so ist, dass die Standards weiterentwickelt werden müssen. Vielen Dank.
Für die SPD-Fraktion Frau Kollegin Lühmann, bitte.
Danke sehr. Ich habe zwei Fragen an Herrn Gerwens. Und die erste Frage bezieht sich auf die Ausführungen von Herrn Norudi, der ja gesagt hat, was ich sehr spannend fand, es wäre zwar schön, eine App zu haben, aber die Erfahrungen seiner Firma zeigen, dass da die Bedürfnisse zwischen denen, die kurze Strecken fahren und denen, die Langstrecke fahren oder fliegen oder was auch immer laufen, so unterschiedlich sind, dass man die nicht in ein Angebot kriegen kann, sodass die Kunden und Kundinnen dann eben mit den Füßen, kann man nicht sagen, mit den Fingern abstimmen und das nicht machen. Aus Ihrer Erfahrung heraus, können Sie das bestätigen, dass es also eigentlich mit dieser einen allumfassenden App nicht funktioniert und dass es auch gar nicht der Wunsch der Kunden und Kundinnen ist, also der Menschen? Das ist die erste Frage. Gibt es da irgendwelche Erfahrungen von Ihnen? Und die zweite Frage ist die, Sie haben ja angesprochen, auch Ihre Studie, die Sie gemacht haben als ADAC zum ländlichen Raum. Gibt es Teile des Ergebnisses, die uns weiterhelfen können in der Frage, wie kriegen wir die Mobilität im ländlichen Raum vorangebracht? Also konkret, um einen anderen Modal Split zu kriegen, um Menschen im ländlichen Raum auch von der Individualmobilität ein wenig auch auf die gemeinsame Mobilität zu bringen. Was ist da wichtiger? Ist da das Angebot wichtiger, dass also öfter ein Zug, ein Gemeinschaftstaxi oder was auch immer fährt? Oder ist es wichtiger, dass die Angebote, die da sind, einfacher zugänglich sind?
Danke sehr, Frau Kollegin Kluckert, bitte für die FDP-Fraktion.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Jetzt wurden ja in einigen Beiträgen auch das ganze Thema Wettbewerb angesprochen und die Frage, das unterscheidet ja auch fundamental den Antrag von den Grünen und unserem Antrag, was das bessere Modell eigentlich ist. Und deswegen war ja auch von Herr Nuradi noch einmal ganz richtig gesagt, dass es tatsächlich auch keine eine App für alle geben kann, sondern dass es unterschiedliche Angebote braucht für die Menschen. Deswegen meine zwei Fragen an den Professor Haukapp. Das eine Mal, was würden Sie sagen, was sind die Vorteile und die Nachteile, wenn man sagt, dass das tatsächlich rein privat organisiert ist mit natürlichen Standards, wie zum Beispiel Open Data und alles, was dazugehört, versus einem genossenschaftlichen Modell, also die Vorteile und Nachteile hier privat versus genossenschaftlichen oder staatlichen Modell. Und die zweite, der ganze zweite Bereich ist ja immer die Frage von großen Monopolisten. Also wie gehen wir zum Beispiel mit einem Google um? Hier nochmal, weil Sie ja auch Experte vom Wettbewerbsrecht sind, was haben wir hier für Anforderungen, dass genau das nicht passiert, sondern dass wir die Wettbewerbskraft nehmen, um eben Innovationen und die bestmöglichen Produkte zu bekommen.
Vielen Dank, Frau Kollegin Leidig, bitte für die Fraktion Die Linke.
Ja, vielen Dank. Ich würde gerne nochmal bei Frau Jungblut fragen. Es wurde vorhin gesprochen von der Problematik der Endkundenbindung, auf die sozusagen alle, die sich an solchen Apps beteiligen, beziehungsweise die selbst solche Apps anbieten, orientieren. Also was natürlich sozusagen dem Konkurrenzverhältnis geschuldet ist. Und da würde ich Sie gerne nochmal danach fragen, was es aus Ihrer Sicht für eine Relevanz hat und wie man diesem Problem, das ja sozusagen der gemeinschaftlichen Lösung entgegensteht, wie man dem begegnen kann. Also was sozusagen eine gute Alternative ist. Und Herrn von Lojewski würde ich gerne was fragen. Ich war jetzt wirklich überrascht, dass die Kommunen offensichtlich so wenig einbezogen sind, wo doch völlig klar ist, dass auf kommunaler Ebene sich ganz viel abspielt und in den Kommunen ja auch viele Probleme sich sozusagen ganz hautnah zeigen. Und ich wollte da gerne nochmal nachhaken, was aus Ihrer Sicht notwendig wäre, um die Erfahrung, aber auch die Kompetenz der Kommunen einzubinden und in welcher Größenordnung sich notwendige Förderung bewegen müsste. Danke.
Vielen Dank. Jetzt ist Kollege Gelbhardt dran. Ich sage schon mal den Sachverständigen, Sie notieren sich ja die Fragen. Wir müssen jetzt genauer auf die Zeit achten, sonst schaffen wir das nicht mit 13 Uhr und tendenziell bei einer Frage eher 4 statt 5 Minuten, damit wir tatsächlich um 13 Uhr fertig sind. Danke. Kollege Gelbhaar, bitte. Kollege Gelbhaar? Ist sonst jemand von den Grünen drin und würde von der Fragemöglichkeit Gebrauch machen wollen? Dem scheint nicht so zu sein. Dann beginnen wir mit der zweiten Antwortrunde. Und das wäre mit 2 Fragen. Herr Gerwens, bitte.
Ja, vielen Dank. Es ging um die Fragen von Frau Lühmann. Zum einen um die Frage, haben wir Erfahrungen dazu, dass der Kunde bei den Apps unterscheidet zwischen einer Alltagsmobilität und einer eher an Fernreisen orientierten oder nationalen Mobilität. Vertiefte Kenntnisse, muss ich sagen, die wir empirisch jetzt dazu zur Verfügung stellen können, haben wir nicht. Ich hatte nur am Anfang auch darauf hingewiesen, dass eben viele andernorts eben auch ihre die Mobilität im ÖPNV nutzen. Ich denke, bei dem Fernverkehr spielt eine wesentliche Rolle, dass die Bezahlvorgänge im Augenblick natürlich dann noch eine andere Relevanz haben, wenn man hinten dran eine Flugreise oder eben eine längere Bahnreise bucht. Das könnte sich aber auch ändern, wenn wir eben in der Digitalisierung des Nahverkehrs weiterkommen, wenn wir eben zum Beispiel Best-Price-Modelle, die eben automatisch erfasst werden, zur Verfügung kriegen. Wenn wir auch daran denken, dass Menschen, die eben im Augenblick nur 3 Tage die Woche am Arbeitsplatz sind, und wir reden ja im Augenblick auch sehr viel über mehr Homeoffice, dass sich für die möglicherweise nicht mehr lohnt, ein Monatsticket zu haben. Wenn wir da also in ganz andere, flexiblere Strukturen kommen, die die Arbeitsrealität heute abbilden, ich denke, dann könnte sich das nochmal verändern, weil dann eben auch die Bezahlvorgänge dahinter eine wesentlichere Rolle spielen als heute. Aber das ist ja eine Ableitung ohne empirische Basis. Das andere war eben die Frage, was ist wichtiger im ländlichen Raum, wie können wir dort das Angebot verbessern? Sollte es einfacher zugänglich sein oder sollten wir es eher ausweiten? Da haben wir die Erfahrung gemacht aus dem Studienprojekt mit IGES, dass eigentlich die Erreichbarkeit im Linienverkehr von der reinen Fahrzeit weniger das Problem war, zumindest in den Modellregionen in Brandenburg und in Niedersachsen, sondern dass dort eigentlich eher die Regelmäßigkeit der Bedienung das Problem ist. Also wenn man nur mit dem Schülerverkehr morgens mehr oder weniger in das nächste Mittelzentrum fährt, dort zum Arzt geht, dann aber wieder 3 oder 4 Stunden warten muss, bis man zurückkommt, dann ist das eben ein großer Nachteil auch für den ÖPNV. Dann verlieren die Menschen sehr viel Zeit. Und deshalb ist es ganz wichtig, eben auf die Regelmäßigkeit der Bedienung zu schauen. Und das verschlimmert sich ja zum Teil in den Ferienzeiten noch massiv. Das heißt, dass sie dort das Angebot dann auch noch mal ausdünnen. Deswegen ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass wir eben die Erreichbarkeitsqualität durch einen Stundentakt zum Beispiel eben für Orte bestimmter Größe einführen und das dann auch verlässlich finanzieren. Wenn die Orte sehr klein sind, können eben On-Demand-Services da auch eine eher kostenverträgliche Lösung sein, denn wir können auch nicht immer große Gefäße dann in diesem Stundentakt heranziehen. Und das betrifft auch in den Wochenenden eben in die Abendstunden. Also normal würden wir sagen, Bedienzeit von 6 bis 22 Uhr werktags, am Wochenende eben Freitag bis Sonntag auch zusätzliche Nachtfahrten anzubieten. Auch gerade damit junge Leute die Chance haben, den ÖPNV auch so zu nutzen und eben zum Beispiel auch einen Beitrag zur Verkehrssicherheit zu haben, wenn man eben an das Thema Disco-Besuche etc. denkt. Also insofern ist für uns eigentlich die Zugänglichkeit ein eher nachrangiges Thema. Natürlich sollten Haltestellen in näherer Entfernung sein. Das können ja auch virtuelle Haltestellen sein. Da gibt es ja eben auch neuere Ansätze, wie man damit umgehen kann. Von daher glaube ich, dass die Angebotsverbesserung in dem Sinne ganz entscheidend wäre, um die Mobilität im ländlichen Raum mit dem öffentlichen Verkehr zu verbessern. Dankeschön.
Vielen Dank. Herr Gerwens, Stefan Gelbhaar ist uns jetzt, glaube ich, übers Telefon zugeschaltet. Er war vorher rausgeflogen, deshalb nehme ich ihn jetzt noch schnell rein. Bitte sehr. Kollege Gelper? Das scheint nicht zu klappen. Dann machen wir weiter mit Professor Dr. Haukapp. Sie haben das Wort, bitte.
Ja, vielen Dank. Das waren zwei Fragen nochmal von Frau Kluckert. Privates versus genossenschaftliches Modell auf der Ebene der Plattform. Ich würde zunächst mal sagen, ein genossenschaftliches Modell ist ja in gewisser Weise auch ein privates Modell, auch wenn es mit einer anderen Eigentumsstruktur verbunden ist. Und wenn das wohl auch hier so angelegt ist, dass ein Großteil der Anteilseigner kommunale Unternehmen werden, aber auch nicht ausschließlich, wenn ich das richtig verstehe. Ich denke, das kann alles Vor- und Nachteile haben, aber ich würde, es kann durchaus sein, dass ein genossenschaftliches Modell auch gewisse Vorzüge hat, aber es kann auch Nachteile natürlich haben. Also aus meiner Erfahrung mit genossenschaftlichen Modellen im, sagen wir zum Teil im Bankensektor oder auch im Taxigewerbe, sieht man doch, dass sehr häufig die großen Teilnehmer dann doch die kleinen dominieren innerhalb dieser genossenschaftlichen Modelle und faktisch das Sagen haben in der Genossenschaft, obwohl die Interessen keineswegs immer gleichlaufend sind in diesen Modellen. Ich würde aber darüber hinaus auch gar nicht mich versteifen wollen, was jetzt das bessere Modell ist. Ich würde eher dafür plädieren, zu sagen, wenn wir ohnehin eine Plattform schaffen, in der die auf, sozusagen, in die die Daten eingespielt werden sollen über Standards, in, so wie das das Modell in dem Vorschlag der Grünen jetzt vorsieht, in anonymisierter Form, dann sehe ich eigentlich gar nicht, was dagegen spricht, das parallel auch anderen Plattformen zur Verfügung zu stellen, also einen Wettbewerb auch auf der Plattformebene zu ermöglichen. Momentan ist ja vorgesehen, den Wettbewerb nur auf der App-Ebene zu ermöglichen, aber nicht auf der Plattformebene. Aber ich sehe hier noch kein wirklich überzeugendes Argument, denn das ist, wenn man erstmal die Daten soweit hat, scheint mir es relativ unproblematisch zu sein, dann kann man die auch anderen Plattformen verfügbar machen und dann können sich letztendlich jeder überlegen, welche Plattform er denn am liebsten nutzt, auf welche er am liebsten zugreift, welches die beste Leistung anbietet. Und das würde uns auch eine Reihe von anderen Problemen, und das ist dann quasi schon die zweite Frage, ein bisschen reduzieren zumindest. Momentan ist ja vorgesehen, und das wäre dann auch richtig so, wenn wir nur eine Plattform hätten, dass da eine Aufsicht herrschen muss. Die Bundesnetzagentur, das scheint mir ganz zweckmäßig zu sein, der das zu geben, weil die sowohl im Verkehrsbereich als auch im digitalen Bereich ohnehin schon unterwegs ist. Aber die Frage ist, ist das wirklich notwendig? Wir müssten dann ja sehr viel regulieren, wer kriegt wann welchen Zugang zu den Daten. Und die Genossen sozusagen haben, also die Anteilseigner an der Genossenschaft haben dann nicht unbedingt dieselben Interessen wie Fremde, die überhaupt nicht sozusagen Teil dieser Genossenschaft sind oder sein wollen. Man könnte sich das natürlich etwas mildern, dieses Problem. Wir haben ja auch verschiedene Plattformen, die eigentlich versuchen, möglichst viele Kunden zu gewinnen, die zugreifen auf diese Plattform und nicht versuchen, manche abzuwehren, weil sie ihnen nicht so gut gefallen, sondern jeder versucht, möglichst alle möglichen Verkehrsteilnehmer mit seinen Daten möglichst zu versorgen, weil er ein neues Angebot sich ausgedacht hat, was vielleicht dann auch einem kommunalen ÖPNV-Anbieter gar nicht so gut gefällt, aber es kann ja für die Kunden trotzdem eine tolle Sache sein, dass sie das gerne möchten. Also diese Notwendigkeit auf der Plattformebene den Wettbewerb von vornherein auszuschalten, die überzeugt mich nicht so ganz. Wir haben dieses Dilemma ja schon in anderen vielen Märkten, Google, Amazon und so weiter, und versuchen auf Teufel komm raus, dieses Problem loszuwerden wieder und machen da jetzt eine Kartellrechtsnovelle und alles Mögliche. Und deswegen würde ich sagen, wir sollten das jetzt nicht auch noch künstlich sozusagen gleich festlegen, dass wir dieses Problem wieder haben wollen. Sondern dafür plädieren, möglichst wo es denn geht, dann auch konkurrierende Plattformen gleich zu etablieren, sodass wir einen Teil dieser Probleme tatsächlich los sind. Denn sonst, die Bundesnetzagentur wird da, ich bin ja selber im wissenschaftlichen Aufsichtsrat und deswegen wahrscheinlich da befangen, ich glaube, die macht einen guten Job, aber der ist sehr schwierig, der Job, den die macht. Und hier wäre der auch sehr schwierig. Letztendlich es nicht um eine Preisregulierung geht, das könnte auch Teil wiederum sein, wer bekommt Zugang zu welchen Entgelten, sondern es könnte, es geht sozusagen natürlich um die Frage, ob da eine Selbstbevorzugung der Eigentümer
einer Genossenschaft jemand stattfindet, das ist immer sehr schwer zu kontrollieren. Irgendeiner möchte gerne noch mit mir diskutieren, wie ich das stelle. Ich weiß nicht, wo das ist. Bei mir immer, und das ist nicht, aber ich glaube, das war
noch mal. Das müssen wir dann nach der Anhörung machen, mit dem Verständnis. Bitte, Sie haben das.
Frau Leidig hat, glaube ich, Ihr Mikro noch auf.
Also von daher denke ich, man könnte einen Großteil dieser Probleme, auf der Plattformebene hat der Wettbewerb große Vorzüge. Letztendlich gerade in einem Feld, wo wir nicht genau wissen, also was sehr dynamisch ist, was die Leute eigentlich nachher am liebsten wollen. Da ist der Wettbewerb ja nicht ein Preiswettbewerb, sondern eher ein Ideenwettbewerb tatsächlich. Und das denke ich, da kann man, da ist noch mehr möglich als jetzt vorüberlegt wurde.
Vielen Dank. Wenn ich richtig informiert bin, ist Kollege Gelbhaar jetzt drin, hört uns und kann sprechen. Kollege Gelbhaar, bitte. Die Frage müsste dann nach Möglichkeit an Leute gehen, die noch nicht dran waren. Bitte.
Da ich jetzt ein kleines Loch in der Wahrnehmung gehabt habe, versuche ich das, kann das auch nicht garantieren, aber danke für die Möglichkeit. WebEx ist bei mir einfach mal spontan ausgestiegen. Naja. Ich fand, da waren schon wahnsinnig viele wichtige Statements dabei. Danke für die Anregung mit den Paul Linke oder anderen Ufern mit dem gleichen Namen. Das ist viel des Guten gewesen, aber vor allem wäre dann der Hinweis auf den wunderbaren Film aus alten Zeiten etwas weniger deutlich hervorgekommen. Ich will zwei Fragen, ich darf nur zwei Fragen fragen, deswegen einmal die Frage an Herrn Nurudi von Door to Door. Gesetzliche Verpflichtungen haben Sie angesprochen, dass man die eigentlich schon bräuchte, um quasi die Anbieter, die ja alle im Kundenkontakt bleiben wollen, was ja auch irgendwie verständlich ist, trotzdem dahin zu bringen, mitzumachen. Wenn man da jetzt die Hinweise insbesondere von Herrn Wolf aufnimmt und sagt, naja, da gibt es Bedenken, wie bewerten Sie denn die Option, das doch über Ausschreibungen zu probieren? Damit würde man zumindest ja im ÖV einige Unternehmen dahin bringen können, wenn man das als eine Ausschreibungsbedingung macht, an sowas wie Mobilpass teilzunehmen. Und die zweite Punkt, da möchte ich ganz kurz ausholen. Es wird relativ leicht jetzt immer gesagt, die Daten der öffentlichen Verkehrsunternehmen sind irgendwie aus Steuermitteln finanziert und die könnte man deswegen einfach so frei verwenden. Ich bin dieser Auffassung eher nahe, aber der Schluss ist nicht ganz richtig. Erstens, Fahrgeldeinnahmen werden dabei völlig nicht betrachtet. Das sind immerhin 8 Milliarden Euro in Deutschland, die die ÖV-Unternehmen an Fahrgeldeinnahmen generieren. Das sind keine Steuermittel. Und zum einen und zum anderen, die Bahn ist eigenwirtschaftlich. Das hat mit Steuermitteln ehrlich gesagt relativ wenig zu tun. Das heißt, wir brauchen schon alle Verkehrsunternehmen und auch die Daten auch der privaten Verkehrsunternehmen, um sowas wie Mobilpass zu ermöglichen. Deswegen die Frage an Jelbi, in der Zusammenarbeit oder an die BVG in Bezug auf Jelbi, die Zusammenarbeit auch, was die Daten angeht mit den anderen Unternehmen. Gab es denn da wirkliche Probleme? Haben die Anbieter gesagt, das wollen wir nicht? Oder wie haben sie das aufgelöst? Und in dem Kontext vielleicht auch der Einfluss von Google und Co. Vielleicht können Sie da mal einen Satz zu sagen, weil Jelbi ja auch mit Google zusammenarbeitet, wie sich das darstellt. Muss man da, sind da Gefahren da? Und wenn ja, wie muss man dem aus Ihrer Perspektive begegnen?
Danke sehr, Herr Nurudi. Sie hätten bis zu 10 Minuten, wenn es geht, eher Richtung 8 Minuten.
Ja, gerne. Vielen Dank. Zunächst die Frage von Herrn Jatzombek, die ja in die Richtung ging, gemeinwohlorientierte Ausrichtung, Regulierung in diese Richtung, wie man damit umgehen kann, dass die Verkehrsunternehmen, das hat ja auch Herr Gelbhaar gerade gesagt, da Daten haben, die durch Steuern generiert wurden. Und ich glaube, da eine differenzierte Perspektive jetzt einzunehmen, ist sehr wichtig und richtig. Zunächst stimme ich Herrn von Lojewski sehr zu und auch vielen meiner Vorredner und Kollegen hier, dass jetzt im Personenbeförderungsgesetz da viel Spielraum ist. Und ich möchte mal einen Gedanken, eine Idee, ein Bild einbringen. In einem anderen Sektor haben wir, wie ich finde, die soziale Marktwirtschaft ganz intelligent gelöst. Nicht mit allen Ups und Downs, aber insgesamt sind wir da gut aufgestellt und das ist der Finanzsektor. Da haben wir die Stadtsparkassen, die Kreissparkassen auf der einen Seite und wir haben die privaten Finanzinstitute auf der anderen Seite. Und wenn ich jetzt mal den Gedanken von Herrn Haukapp weiterdenke und man sagt, ja, der Vertrieb von Tickets und das Ausstellen von Tickets, die Bezahlung, die öffnet man. Und sowohl bei privaten als auch bei öffentlichen. Man hat eine Gesellschaft, ähnlich der Stadtsparkasse, eine Plattform, die dieses auch vertreibt, diese Produkte vertreibt. Genauso kann es allerdings auch die in Anführungsstrichen Deutsche Bank vertreiben. Also eine private Plattform. Dann, glaube ich, hat das einen hohen Charme. Dann haben wir da auch einen gewissen Wettbewerb drin. Und wir müssen über einen solchen Weg, glaube ich, schnell auch dann dazu kommen können, dass der Bürger, der Verbraucher am Ende zum Gewinner dieser ganzen Geschichte wird. Also meine Gedanken gehen in diese Richtung, dass wir jetzt im Rahmen des BBFG diese Schnittstellen-Thematik nochmal tiefer beleuchten. Man kann diesen Weg gehen, dass man alle verpflichtet, die Schnittstellen so weit aufzumachen, dass ein Vertrieb von solchen Tickets für alle möglich ist. So, und dann kann das auch jeder machen. Und ich würde aber auch dringend dazu raten, dass es dann diese Stadtsparkasse gibt und nicht, dass am Ende des Prozesses es heißt, naja, die Stadtsparkasse, die schieben wir mal über die Wupper und am Ende gibt es dann doch nur die Deutsche Bank. Also ich denke, diese gute Ausbalancierung kann eine gute Lösung an der Stelle sein. Gleichzeitig, glaube ich, muss man aber auch, weil Herr Jatzombeck ja auch die Regulierung da angesprochen hat, denke, das wäre ein großer Schritt für eben auch die Privaten in diesem Bereich Fuß zu fassen. Umgekehrt müssen wir aber auch Sicherheit für die kommunalen Verkehrsunternehmen, für die öffentlichen Verkehrsunternehmen bringen. Insbesondere die neuen Formen On-Demand-Ride-Pooling ganz zuvorderst zum festen Bestandteil des Linienverkehrs zu machen. Also von Paragraph 43 in den Paragraph 42. Wenn wir wollen als Gesellschaft, dass wir zu einem ÖPNV so komfortabel wie mein privates Auto kommen, dann brauchen die Akteure Sicherheit, Planungssicherheit und man muss auch Teil dieses Angebotes sein. Und damit stellen wir dann als Gesellschaft auch klar, wie wir damit umgehen wollen. Ich denke also in dieser Balance zwischen einerseits Öffnung der Schnittstellen, damit Vertrieb möglich ist, denn dann kommen wir zu dieser App, dann können wir alle buchen, rauf und runter, aber gleichzeitig auch eben diese Heterogenität, die wir im Land haben, zu sichern und auch die Daseinsvorsorge zu verankern und dort auch Sicherheit herzustellen, also solche neuen Mobilitätsformen eben stärker auch in die kommunalen Hände. Lieber Herr, dann gab es von Herrn Gelbhaar die Frage, diese Bedenken, die Herr Wolf hatte, ob man da jetzt diesen Schritt gehen sollte, die Verkehrsunternehmen dazu zu verpflichten oder ob man mehr Richtung Ausschreibung gehen will. Ich will da mal einen Gedanken reinbringen, der jetzt für uns gerade sehr interessant ist. Also erstens erleben wir, dass in Ausschreibungen gerade massiver Preiskampf herrscht und dass Akteure, auch ausländische Akteure, sich den Markt hier gerade in Deutschland kaufen. Das muss allen hier bewusst sein. Ich will auch dazu fügen, dass die Deutsche Bahn, die ja nun nicht gerade die profitabelste Einheit ist, mit Kampfpreisen in den Markt auch reingeht und auch durchaus uns hier das Leben schwer macht. Auch die Frage, finde ich, sollte der Verkehrsausschuss sich mal stellen. Ist das eigentlich so mit Maß und Mitte, dass auf der einen Seite Steuergelder hinten reingepumpt werden und vorne werden sie rausgehauen, indem wir in Preiskampf gehen müssen mit IOKI, hier an dieser Stelle mal genannt. Was besonders interessant ist, ist die Frage, wenn wir uns anschauen, was gerade ausländische Investoren tun, und ich gucke hier mal Richtung Fernost. Also viele Akteure, die im Bereich ÖV-Dienstleistungen anbieten, werden gerade schrittweise übernommen aus Fernost. Und ich denke, das müssen wir sehr ernst nehmen, dass hier aus nicht immer nur wirtschaftlichen Motiven ein Leverage aufgebaut wird, der sicherlich für die deutsche Politik nicht heute, nicht morgen, aber vielleicht in 5 bis 10 Jahren ein Druckmittel wird. Um es mal ganz klar auszusprechen, wenn in einer Hauptstadt, die sehr weit östlich liegt, mit einer langen Tradition, auch am ehemaligen Kaiserreich, auf einmal gesagt wird, ist ja alles schön und gut, was ihr hier macht, wir verhandeln mit euch, aber wir können euch auch übrigens mal den ganzen ÖPNV abstellen, weil die gesamten Akteure in der Wertschöpfungskette, die liegen bei uns in der Hand, dann ist da ein ziemlicher Druck drauf. Und dann mag sicherlich der eine oder andere sagen, das ist ja aber vielleicht noch sehr weit hergeholt. Ich kann Ihnen sagen, das ist gar nicht weit hergeholt. Wir erleben das links und rechts, wir erleben es selber, dass gerade Akteure uns kaufen wollen aus Fernost. Und ich denke, dass hier ein Blick hin notwendig ist, was gerade in dieser Wertschöpfungskette passiert. Und das sind ja alles Akteure, die sind nicht so wie die Lufthansa oder andere prominent in der Presse, aber es sind mittelständische Unternehmen, die wichtige Elemente dieser Wertschöpfungskette darstellen. Und mir war es jetzt wichtig, ich danke Ihnen, Herr Gelper, dass Sie das an der Stelle mir Gelegenheit gegeben haben, hier dem Ausschuss einmal vorzutragen. Da passiert was und ich kann Sie ermuntern, da hinzuschauen. Wenn Sie an der Stelle weitere Fragen haben, stehe ich übrigens auch persönlich gerne zu. Dankeschön.
Vielen Dank. Wir sind uns hier jetzt gerade nicht mehr sicher, ob Frau Leidig nicht auch eine Frage an Herrn von Lojewski hatte. Wenn dem so wäre, wären
das... Das ist der Fall. Das ist der Fall.
Das ist der Fall. Dann haben Sie nämlich jetzt bis zu 10 Minuten. Auch da meine Bitte, sich eher Richtung 8 Minuten zu orientieren. Sie haben das Wort, bitte.
Ja, danke schön. Herr Abgeordneter Wiele fragte, was muss dann so die Anschubwirkung des Gesetzgebers sein und strengen sich die VUs denn hinreichend an? Ich glaube, was den Gesetzgeber angeht, dürfen wir nicht nur auf die nationale Ebene schauen. Gerade was Digitalisierungsrichtlinie angeht, bewegen wir uns in Europa und wir gehen davon aus, dass mit der Neufassung der Digitalisierungsrichtlinie nicht nur im Bereich Airbnb, sondern auch im Bereich der sonstigen digitalisierten Dienstleistungen eine ganze Menge stattfinden wird. Und da heißt unser Grundprinzip Reziprozität, das haben wir auch in unserer Stellungnahme nochmal niedergelegt. Das heißt, wenn die öffentlichen Daten reingeben, müssen natürlich die privaten gleichermaßen Daten reingeben. Das ist vielleicht auch noch eine kleine Anmerkung zu dem FDP-Antrag, den wir ansonsten natürlich auch sehr interessant fanden. Also diese Reziprozität ist ein Thema für den Gesetzgeber und darauf ist zu achten auf allen Ebenen. Ansonsten, ich hatte es schon deutlich gemacht, auf Grundlage der Antwort an Frau Lühmann, sehen wir den Bundesgesetzgeber jetzt bezogen auf ein wie auch immer geartetes Rahmengesetz für eine solche Plattform, Klammer noch, Klammer nicht gefordert. Wohl aber in einem sorgsamen Monitoring, was ist in der Vergangenheit mit den Fördermitteln passiert, was konnte erreicht werden. Dazu gab es eine, wie ich finde, auch wirklich mal sehr gute Leistungsschau im Verkehrsministerium Ende letzten Jahres. Die zeigte, dass die sogenannten Dieselmittel, also die Mittel aus dem Fonds Saubere Luft, durchaus sinnbringend verwendet wurden. Aber ich hatte es in der ersten Runde schon gesagt, die Mittel laufen aus. Wir haben da keinen Nachschub. Und die Frage war ja auch, wie viel braucht es denn? Wir gehen davon aus, dass so knapp 2 Milliarden an Sondermitteln über das Sofortprogramm Saubere Luft gelaufen sind. Und da gilt es natürlich auch ein Kontinuum reinzubringen, wenn man die Digitalisierung von VUs auf allen Ebenen voranbringen will. Nochmal, der Kreis der förderfähigen Städte nimmt dem Grunde nach täglich ab. Und das Ministerium wird, denke ich, im nächsten Jahr feststellen, eigentlich sind wir jetzt durch. Da gibt es ja keine Grenzwertüberschreitung mehr. Und die Fördermittel waren eben nicht omnivalent angelegt, sondern nur auf die Städte bezogen, die unter Grenzwertüberschreitungen zu leiden hatten. Also bitte nachschießen. Die Frage lautete von Frau Leidig ja auch, in welchem Umfang müsse gefördert werden. Da möchte ich wirklich keine finale Zahl sagen. Der Umfang ist unendlich. Und zwar auch vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen, das war ja kurz auch schon mal in Rede, Defizite im Größenordnung von 5 bis 8, 6 bis 9 Milliarden, wir wissen es noch nicht so genau. Also es geht zum einen um Kompensation von Defiziten und zum anderen um Förderung. Die Kompensation ist erforderlich, um, Antwort an Herrn Wiele, überhaupt die Verkehrsunternehmen handlungsfähig wieder zu machen. Und die Förderung ist erforderlich, um sie dann tatsächlich auch weiterentwicklungsfähig zu machen. Und beides ist natürlich essentielle Aufgabe des Gesetzgebers. Und bei beiden Themen sind wir wieder im Status quo ante, nämlich dass die Verkehrspolitikerinnen und Politiker in ihren Reihen sich natürlich mit den Haushaltspolitikerinnen und Politikern in den Reihen in einem anderen Ausschuss werden auseinandersetzen müssen. Wir bitten herzlich darum, das zeitnah zu tun, weil es nutzt Förderung der Digitalisierung, wenn die Handlungsfähigkeit der VUs deutlich begrenzt, wenn nicht massiv runtergefahren ist. Eine Bewertung, Herr Wiele, der Anstrengungen der VUs kann ich nicht vornehmen. Das wäre nicht fair. Ich kann dann auch, guck da auch nicht so weit rein. Das weiß Herr Wolf am besten. Und natürlich hat er da eine nicht so beneidende Funktion, die verschiedenen VUs so weit zusammenzubringen, dass diese Interessen, diese dispersen Interessen tatsächlich zu sowas wie einer Interessenkohärenz in Sachen Digitalisierung zusammengeführt werden. Herr Wolf hat dazu ja einige beredte Beispiele auch benannt und diese Aufgabe liegt in der Tat aus eigenem Interesse heraus beim VDV. Die möchte ich und kann ich auch nicht von außen bewerten. Nun haben die Kommunen ja bezogen auf die VUs jede Menge Anforderungen und wir haben auch durchaus aufsichtsführende Funktionen in vielen der Verkehrsunternehmen im kommunalen Eigentum. Wir wissen, dass Daseinsvorsorge an Nummer 1 steht und wir wissen auch, dass die Verlinkung von Daseinsvorsorge und Digitalisierung tatsächlich auch eine kommunikative Herausforderung ist. Wir haben in allen Dienstleistungen der Daseinsvorsorge immer ein Dual oder inzwischen auch ein Triple Outlet. Wir liefern analog, wir liefern in Mischform und wir liefern digital. Das macht das Geschäft ja auch im Verkehrsbereich nicht einfacher. Und genauso wie wir Bürgerbüros haben und Dienstleistungen digital anzubieten haben, ist das bei den VUs nicht anders. Da wird man auch in Zukunft noch Fahrscheine ausdrucken und abstempeln können müssen, weil es einen Teil der Kunden gibt, die das auch so verlangen und ansonsten nicht verfahren könnten. Und wir wollen natürlich auch, dass seamless, nahtfrei Mobilität inner- und interregional genutzt werden kann. Also wir werden beides liefern müssen. Und das hat höhere Lieferaufwände, höhere Verwaltungsgemeinkosten etc. zur Folge. Damit werden wir als öffentliche Anbieter immer leben müssen und damit werden wir natürlich nicht so kompetitiv sein können, wie sich einige der Privaten halten. Ob sie es dann auch sind, wird man sehen müssen, wenn tatsächlich die Leistungen mal tatsächlich in einem anderen Maßstab auch ausgerollt werden. Zum PBFG, verehrte Frau Leidig, ja, das ist ein bisschen ein leidiges Thema, weil wir glauben auch, uns betrifft es in allererster Linie und natürlich gleichermaßen die ganzen Bewerber und Bietenden aus dem öffentlichen und privaten Sektor. Und deshalb wollen wir eigentlich nicht nur in wissenschaftlichen Studien, die das BMVI beauftragt hat, gehört werden und Stellungnahmen schreiben, sondern natürlich auch im vorparlamentarischen Raum. Denn das, was die Kommission dazu liefert, ist eine Sicht der Dinge und wir haben dazu auch eine Sicht der Dinge und die wollen wir nicht über Nacht in einem Stellungnahmeverfahren dann abzugeben haben, wenn es dann auf einmal ganz eilig wird. Also insofern ist es ein bisschen eine Frage des Verfahrens. Wir haben ja in den letzten Jahren einige Erfahrungen damit gemacht, wie kurz die Stellungnahmenfristen für die kommunalen Spitzenverbände in Gesetzgebungsverfahren werden können. Also das ist jetzt unter 23 Stunden und da können wir natürlich schlecht 200 Mitgliedsstädte zu hören. Deshalb sind wir sehr daran interessiert, in einem sehr fairen, offenen Austausch im vorparlamentarischen Verfahren dazu gehört zu werden. Das sind wir bislang nicht. Letzter Satz, nochmal zur Differenzierung von Förderung und Kompensation. Wenn wir wollen, dass Digitalisierung bei den VUs Platz greift, dann müssen wir sie erstmal wieder handlungsfähig machen. Und das hat unmittelbar mit Corona-Krise zu tun. Die Rechnung dafür wird konkret in den nächsten Monat präsentabel sein. Das ist so ähnlich wie mit den Schätzungen zu den Steuerausfällen in den Kommunen. Und erst wenn sie handlungsfähig sind, kann man sie auch tatsächlich wieder fördern, weil dafür sind ja auch wieder Eigenmittel erforderlich, um dann die Digitalisierung voranzutreiben. Dabei bin ich jetzt exakt bei 8 Minuten, Herr Vorsitzender. Ich hoffe,
großartig
zu tragen. Danke.
Vielen Dank und wir machen gleich weiter mit Herrn Wolf, bitte.
Ja, vielen Dank. An mich war die Frage gestellt worden, warum die Apps nicht interoperabel sind. Also das ist ja relativ einfach. Da sind lokale Anbieter, die erstellen die Applikationen und integrieren vor allen Dingen mal die Daten des Verkehrsunternehmens, für das man tätig ist. Und das ist auch der Rahmen im Räumlichen, wo eben die Digitalisierung stattfindet. Da ist nicht vorgesehen, dass ein Datenaustausch oder ein Ticketaustausch zwischen Stuttgart und München stattfindet, zwischen Stuttgart und der Strecke Bahn und dann Berlin mit dem gesamten Portfolio, was Jelbi vorgetragen hatte. Und das ist bislang auch eben, und insofern ist ja jeder für die Digitalisierung in dem Raum zuständig, in dem er sich befindet. Das ist mal die erste Aufgabe. Wir werden das ganze Thema auch nur lösen, wenn wir tatsächlich von oben Push-and-Pull-Faktoren Platz greifen lassen. Und ich warne ein bisschen davor, den Eindruck, den ich hier habe, ist von einigen Akteuren, Man muss nur die Schnittstellen öffnen, alle sollen bitte ihre Daten zur Verfügung stellen. Also die öffentlichen Unternehmen verdienen das gerüttelte Maß des Geldes selbst. Da geht es nicht darum, dass Steuermittel das finanzieren. Und viele Ausgleiche des nicht finanzierten durch Fahrgeldeinnahmen erfolgt durch den kommunalen Querverbund. Also aus Mitteln der Energieversorger. Und das ist dann auch kein Steuergeld, was da verarbeitet wird, sondern das ist originär verdientes Geld. Insofern kann nur eine Gleichschaltung zwischen privat und öffentlich stattfinden. Ich warne auch davor, das jetzt hier nur auf den Verkehrssektor zu beziehen. Stellen Sie sich vor, Google geht her und hat die Möglichkeit, nachdem wir unsere Daten und alles schön aufgeräumt haben, das Thema Buchung durchgehend eben auf die eigene Plattform zu stellen. Da können aber hier alle, egal wie sie finanziert sind, nach Hause gehen, dann wird es nämlich schwierig. Und wenn man sagt, dass die Bahn nicht profitabel sei, dann ist es auch schwierig. Die Bahn unternimmt große Anstrengungen, auch in dieser Harmonisierung und auch andere private. Herr Norudi hat ja gesagt, es verdient keiner Geld. Also muss ja wohl jeder von irgendwoher Geld bekommen, sonst wäre er schon lange tot. Im Ergebnis kann ich nur dafür werben, auch was Herr von Lojewski gesagt hat, um eben diese Interoperabilität und Durchgängigkeit zu gewährleisten, müssen wir vor Ort in die Digitalisierung kommen. Das kostet nun mal Geld. Da kann man hergehen und als Bund eine Förderung machen, das macht Sinn. Die muss man dann mit klaren Prämissen versehen. Aber ich warne davor, mit dem Thema Daten sehr einfach umzugehen. Das ist nämlich gefährlich und unterstützt eigentlich nur die großen Datenintegratoren, deren Geschäft es ist. Das ist nämlich gar nicht der ÖPNV, die wollen nur an die Kundendaten ran. Und insofern wäre ich da sehr, sehr vorsichtig. Da hat ehrlich gesagt der Altmaier den Schuss gehört, indem er nämlich sagt, wir müssen doch mal gucken, wie stellen wir uns als deutsche Wirtschaft eigentlich auf gegenüber diesen amerikanischen und chinesischen Konzernen. Und dafür müssen wir die Governance entwickeln. Und wer dann der Dienstleister ist für eine Applikation, das ist mir eigentlich relativ wurscht. Letzter Satz, Applikationen unterschiedlich. Ja, sie werden mit einer Fernverkehrs-App sicherlich nicht irgendwie den Roller nehmen. Also da gibt es in der Tat schon Unterschiede im Nutzerverhalten und da braucht es auch spezielle Applikationen für. Und ich kann auch nur sagen, meine 84-jährige alte Mutter möchte nicht mit 25 Möglichkeiten in der App versorgt werden, sondern die braucht einfach mit einem Klick den Weg von A nach B. Ganz letzter Hinweis, wenn Sie Tarife aus Stuttgart, München, Berlin und Köln verbinden wollen und dann in einer App erfahrbar oder buchbar machen wollen, dann haben Sie auch noch ein Harmonisierungsthema an dieser Stelle. Das ist das sogenannte Produkt- und Kontrollmodul. Davon hat noch gar keiner gesprochen. Und ich empfehle, sich damit dringend zu empfehlen. Das ist nämlich der wahre Dealbreaker. Das ist das ganz, ganz schwierige technische Thema, was bislang kaum gelöst ist. Und da also kann ich auch nur sagen, wenn Jelbi sagt, wir machen es ganz toll in Berlin, ja, da habt ihr nur einen Tarif, nämlich den der Berliner Verkehrsgesellschaft oder des VBB. Aber die Tarife der anderen 1000 Unternehmen zu integrieren, Prost-Mahlzeit, das ist nochmal eine ganz andere Aufgabe. Vielen Dank.
Danke sehr. Dr. Krempitz, bitte. Dr. Krempitz, hören Sie uns? Sie wären jetzt dran als Nächstes.
So, bin ich jetzt zu hören?
Ja.
Ja, also, ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich muss eine Frage beantworten zu gleich drei Themen. Einmal zu Standards, einmal zu Integration, zur Datenschutzverordnung und ja, damit verbunden dann auch die Daten bzw. auch die Tarife. Ja, fangen wir mal ganz kurz an. Warum betreiben wir Integration im Bereich der Plattform? Also eine Plattform besteht grundsätzlich aus zwei Elementen, aus einem Marktplatz oder einem Geschäftsmodell eines Marktplatz und ergänzend noch einem ja, digitalen Raum, der dann dieses Marktgeschehen abbildet. Das ist das Gleiche, was wir auch an einem Marktplatz kennen, ja, einem herkömmlichen Marktplatz, wo beispielsweise Obst und Gemüse gehandelt wird in einer herkömmlichen Stadt. Ja, die Aufgaben, die wir dabei lösen müssen, ist natürlich einmal das Darbieten und Anpreisen von Produkten, dann die Vermittlung eines Vertrages, der Vertragsabschluss und dann ein Warenaustausch und gegebenenfalls am Ende noch ein Kundendienst. All das machen wir jetzt im Bereich der Mobilitätsplattformen digital und versuchen das mit ja, diversen technischen Mitteln zu lösen. Und ein paar Mittel sind natürlich von bestimmten Anbietern und ein paar oder Technologien ebenfalls und ein paar weitere Technologien versuchen wir selber zu entwickeln, beispielsweise Ticketing-Systeme, Ticketing-Standards, was allerdings in ganz Europa aktuell stattfindet. Und es ist auch so, dass wir in mehreren europäischen Ländern Technologien entwickelt haben, die von der Funktionalität etwa gleichwertig sind und die aktuell also auch keine weitere Harmonisierung mehr erfahren, weil sie halt schon alles können. Das Problem, was wir also haben, ist also das richtige Mittel zu finden, was alle dafür verwenden, was uns ermöglicht, dass wir uns also zum einen registrieren, dann entsprechend auch etwas kaufen damit, bezahlen und später aber auch nachweisen, dass wir derjenige sind, der wir vorgeben zu sein, beispielsweise identifizieren und authentifizieren und am Ende damit noch einen Kundendienst entsprechend vielleicht nutzen können. Und ein Mittel, was wir heute dafür schon haben, also was auch beispielsweise von Bukarest bis Lissabon und von Helsinki bis La Valletta funktioniert, das ist die EC-Karte und die kann das alles schon und die können wir dafür nutzen, ohne weitere technische Systeme entsprechend da einbinden zu lassen. Das funktioniert also sowohl per Funk als auch mit sehr preiswerten Technologien, die man beispielsweise heute auch in jedem Taxi verwendet. So, die Daten, die damit erhoben werden, also so, egal in welchem Bezahlsystem, die ermöglichen, dass man also unsere Mobilitätsformen, die wir nutzen, über einen sehr längeren Zeitraum entsprechend analysiert mit diversen Technologien, die aktuell auch gefördert werden, sei es Data Mining, Text Mining und so weiter. Und daraus kann man also sowohl erkennen, eine Abrechnung machen aufgrund der Nutzung, aber man kann auch erkennen, was für spezifische Präferenzen und Neigungen Mensch hat, also was ihm entsprechend im Bereich der Mobilität mehr zusagt, also sei es der herkömmliche ÖPNV, aber beispielsweise in Großstädten oder auch an Universitäten sieht man also immer mehr irgendwie Elektroscooter und oder auch Pedelecs stehen, die sich da auch einer großen Beliebtheit erfreuen. Und ja, diese Daten, die wir da extrahieren, die lassen es also zu, dass man also Präferenzen für der Menschen entsprechend technisch ableitet und die dann entsprechend verwenden kann, um den Menschen neuartige Angebote zu machen zu dem, was sie entsprechend schon haben oder entsprechend mit Hilfe von multimodalen Angeboten ihnen dazu Vorschläge zu machen. Dann kommen wir zu dem Thema Datenschutz innerhalb dieser...
Bitte? Sie müssen langsam abbinden, bitte.
Okay. Im Bereich des Datenschutzes haben wir das Problem, dass wir noch nicht eine sehr präzise Differenzierung zwischen Datenschutz und Informationsschutz haben und dadurch in intermodalen Angeboten das Problem besteht insbesondere für kleinere Nutzer, dass nicht ganz klar ist, welche Leistungen sie erbringen müssen und was die Nutzer entsprechend erwarten. Und das ist dann beispielsweise ein Problem, wenn über Mobilfunktarife, beispielsweise wenn ein Hotspot akzeptiert wird und dessen Schutzbestimmungen auf dem Schulhof oder auf dem Campus die entsprechenden dazugehörenden Informationen neuen Datenschutz- und Informationsschutzbestimmungen genügen. Also wäre mein Vorschlag dazu, da habe ich auch ein Papier eingereicht, dass man eine Plattform bzw. die Aufgaben, die eine Mobilitätsplattform lösen oder bringen muss, mit Hilfe schon existierenden etablierten Infrastruktur, digitalen Infrastrukturdiensten löst, sei es beispielsweise EC-Karte oder ein herkömmliches Auskunftssystem, weil wir mit den Mitteln, die wir haben, innerhalb von einem Dreivierteljahr in der Lage wären, eine Plattform für ganz Europa zu bauen und wir müssten auch nicht sehr viel Geld dafür in die Hand nehmen und könnten das allerdings leisten und das auch entsprechend noch ausbauen zu einem Ökosystem, in dem die Menschen die bewahrten Mittel entsprechend nutzen können, die sie schon kennen. Dankeschön.
Danke sehr, Frau Jungblut, bitte. Frau Jungblut? Sie werden jetzt
Vielen Dank für die Frage. Wir haben jetzt von mehreren Seiten gehört, wir haben diese Mobilitätsplattform, die wir ja eigentlich alle haben wollen, noch nicht, weil sich die Unternehmen, und zwar alle, an den Endkundenkontakt, also an den Vertrieb klammern. Das finde ich natürlich aus Verbrauchersicht massiv ärgerlich, aber ich habe auch ein ernsthaftes Verständnisproblem dabei. Und zwar, wenn ich in der Jelbi-Stellungnahme lese, dass die Öffnung des Verkaufs von ÖPNV-Tickets durch Dritte zu erheblichen Einnahmeverlusten bei den ÖPNV-Unternehmen führen würden, dann muss ich sagen, das verstehe ich nicht. Wie kann es denn sein, dass wenn man mehr Tickets verkauft, dass das zu Einnahmeverlusten führt? Also das gilt ja sogar auch in der analogen Zeit. Wenn Verkehrsunternehmen Tickets bei Kiosken oder sonst wie analog verkaufen, dann haben sie auch keine Einnahmeverluste. Und wieso soll das so sein, wenn ich mein BVG-Ticket auch irgendwie in meinem BMW kaufen kann oder in meiner irgendwie sonst wie fancy Öffi-App, dass man dadurch weniger Geld verdient? Das ist nicht nur ärgerlich, sondern schlichtweg unlogisch. Was stärkt denn den Endkundenkontakt und die Beziehung? Das ist doch auch nicht der Vertriebsweg. Das ist doch nicht die Möglichkeit, dass ich nur noch in der Yelbi-App oder nur noch in der XY-App mein Ticket buche, sondern die Endkundenbeziehung, die stärke ich durch ein super Produkt, durch eine total hohe Zuverlässigkeit, durch Sicherheit im Fahrzeug und halt der Daten. Da können die Unternehmen ihr Profil gewinnen und Verbraucher gewinnen. Wo ich dann das Ticket gekauft habe, ist im Prinzip dann egal. Ich weiß, ich komme wieder oder ich buche dieses Verkehrsmittel das nächste Mal wieder. Ich werde auch in der App sicherlich eine Möglichkeit haben, ein Feedback zu geben, Sternchen zu vergeben oder sonst was. Und das erfordert oder erzeugt dann ja sogar noch mehr Umsatz. Man muss doch diese Geschichten auch mal als Chancen begreifen und nicht nur als Abwehr und das, wenn, dann machen wir das alles nur selber und irgendwie, dann kommen wir niemals vorwärts. Was allerdings natürlich richtig ist, wir wollen keine Monopole, wir wollen jetzt nicht irgendwie den Google, wie es dann immer so schön heißt, der jetzt hier alles irgendwie dominiert und dann die Unternehmen zwingt, sich ihm zu unterwerfen. Deswegen brauchen wir da halt eine geschickte Regulierung und ich glaube, Herr Haukamp hatte mich falsch verstanden. Ich bin nicht dafür, dass man die Preise reguliert, sondern dass man die Roaming-Gebühren, also die Vermittlungsgebühren, dass man die im Auge behält und die dann eventuell regulieren muss, weil das ist natürlich eben nicht das, dass es dann nachher halt den einen gibt, der halt sagt, ja, du kannst bei mir auf die Plattform, aber ich will jetzt irgendwie 40% Provision haben. Das ist wichtig und trotzdem ist es natürlich ein Unterschied, ÖPNV und private Unternehmen, die dann halt eine andere Möglichkeit, Geld zu bekommen. Das haben wir hier auch schon gehört. Deswegen spreche ich mich ganz klipp und klar aus Verbrauchersicht natürlich für eine massive Förderung des ÖPNVs aus. Gerade jetzt durch die Corona-Krise brauchen wir da halt irgendwie noch x-mal mehr Förderung, als wir das vorher haben, weil der muss fit gemacht werden und zwar nicht nur digital, sondern er muss ja überzeugen durch sein Angebot und durch eine hohe Qualität. Wir haben auch in unserer Stellungnahme gefordert, dass die Daseinsvorsorge ausgeweitet wird durch einen Hausanschlussmobilität. Und das würde auch im Endeffekt dazu führen, dass der ÖPNV insgesamt eine größere Rolle im Leben der Verbraucher führt. Und damit genau dieses Rückgrat bleibt und wird, was wir für den Mobilitätswandel brauchen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Als Letzter in dieser Runde, Herr Heider, bitte.
Ja, lassen Sie mich ganz kurz auf den Aspekt von Frau Jungblut eingehen, wenn das erlaubt ist. Ich begrenze mich auch in der Zeit. Der ÖPNV-Ticket-Vertrieb durch Dritte, also der Markt ist ja begrenzt. Das heißt ja nicht automatisch, wenn mehr Anbieter ÖPNV-Tickets verkaufen, dass es dann auch mehr Nutzer gibt. Das heißt, das Kuchenstück des ÖPNVs würde deutlich geringer werden, wenn auch Dritte mit anderen Mitteln, mit Quersubventionierungen beispielsweise Ticket verkaufen würden, würde definitiv das Kuchenstück für die ÖPNV-Unternehmen an dem Vertrieb von ÖPNV-Tickets geringer werden. Ne? Weil, wie gesagt, der Markt ist begrenzt. Das heißt ja nicht automatisch, dass es dann auch mehr Nutzer gibt. Und dazu kommt natürlich dann auch der Aspekt der Provision, dass Dritte Provision nehmen können, wodurch dann wiederum das Angebot von ÖPNV für die ÖPNV-Unternehmen teurer werden würde. Ganz kurz dann jetzt nochmal zu der Frage von Herrn Gelbhaar. Vielen Dank nochmal. Und zwar bezüglich des Austauschs von Daten mit Mobilitätsanbietern, inwiefern es da gegebenenfalls zu Problemen kam. Also da wir den Austausch von Daten mit unseren Mobilitätspartnern eben darauf begrenzen, dass diese in Jelbi ihren Service anbieten können, liegt es, denke ich, auf der Hand, dass es da keine Komplikationen gab bezüglich dieses Themas. Was heißt das genau? Also die Mobilitätsanbieter liefern uns natürlich Daten darüber, über ihre Fahrzeuge, dass die angezeigt werden können, ihre Verfügbarkeit, beispielsweise ihre Tankstatusanzeige und natürlich ihre Preise auch. Und natürlich am Ende, wenn sie genutzt worden sind, auch über die Nutzung für beispielsweise Rechnungslegung und diese Nutzer oder diese Nutzungsdaten dann auch den Nutzer zur Verfügung zu stellen in Jelbi. Und ganz kurz noch auch in Anbetracht der Zeit zu dem Thema Google Maps. Google Maps nutzen wir ja als Basis für unser Routing-Feature, das heißt, um die Fahrauskunft in Jelbi anbieten zu können. Das heißt, wir nutzen Daten über Standardschnittstellen von Google, wie Verkehrsdaten oder Point-of-Interest-Daten, um eben das Fahrauskunfts-Feature in Jelbi verfügbar zu machen und zu nutzen. Vielen Dank und guten Appetit.
Vielen Dank. Sorry auch, dass wir jetzt in der zweiten Runde etwas gehetzter durch mussten, aber wir mussten uns am vorgegebenen Zeitplan orientieren. Ich will mich erstmal recht herzlich bei allen Sachverständigen bedanken für die Berichte im Vorfeld, aber jetzt auch hier dafür, dass Sie so ausführlich die Fragen beantwortet haben. Ich fand es eine sehr, sehr spannende Anhörung. Das zeigt auch das große externe Interesse daran. Ich glaube, das Thema wird uns erhalten bleiben. Und danke auch für das, was Sie uns hier an Anregungen, Food for Thought, wie man so schön sagt, mitgegeben haben. Auch das werden wir sicherlich im Ausschuss, aber auch in den Fraktionen auf die eine oder andere Art und Weise noch weiter wälzen und voranbringen. Danke sehr Ihnen, alles Gute, bleiben Sie gesund, wie man in diesen Tagen so schön sagt, und auf ein Wiedersehen, in welcher Form auch immer. Alles Gute, tschüss und schönen Tag.